Musste machen.
Musste machen.
Musste machen. Der Amateurfußball-Podcast des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt. Vorgelegt von der Avento Intensivpflege.
Der Amateurfußball in allen Formen und Farben wird hier besprochen, so transparent und so intensiv wie möglich. Immer an einem Donnerstag haben wir dann uns auch Platz geschaffen hier, um Menschen einzuladen, die für den Amateurfußball in Sachsen-Anhalt irgendwas bedeuten. Heute haben wir, ich weiß gar nicht, was man sagen, also heute haben wir eine interessante Persönlichkeit hier, die zum einen die Kunst des Aneckens für sich entdeckt hat, die mit 17 schon sozusagen im Frauenfußball ein absoluter Weltstar war, weil sie dann nämlich innerhalb von nur 15 Minuten geschafft hat, quasi zum Postermädchen des Fußballs zu werden. Danach hat sie selber, das kann sie uns nachher vielleicht auch nochmal intensiver sagen, festgestellt, dass das eigentlich ziemlich scheiße gewesen ist, aber sie hat das Beste draus gemacht, weil der Höhepunkt ihrer Karriere beginnt ja heute, denn sie ist zu Gast hier bei uns bei Musste machen. Anna Felicitas Saarholz, schönen guten Tag.
Einen wundervollen guten Tag, ich freue mich, dass ich da bin, hi.
Danny, und auf diesen Moment habe ich mich die ganze Zeit gefreut, da sitzt eine 1,80 Profisportlerin, ehemalige Profisportlerin, die immer noch sehr heftig unterwegs ist, neben dir. Auf einem deiner Profile hast du gerade gesagt, steht, dass du 1,83 wärst.
Ja. Können wir das schon? Ich weiß gar nicht, was schlimmer ist. Die
Jonathan Frakes würde sagen, sie glauben, diese Geschichte ist wahr.
Die Titelsammlung, die Anna mitbringt, oder die Größe, oder die keine Ahnung was, das ist wird eine spannende Sendung.
Haben wir uns das einfach ausgedacht. Anna spielt mittlerweile in Oranienbaum, das ist erstmal unser Link für unseren Bezug zu Sachsen-Anhalt. Eigentlich in Köln geboren. Aber das kann ja passieren. Wir haben, Danny und ich haben auch eine kleine, lustige, gemeinsame Köln-Vergangenheit. Wir hatten da sehr, sehr viele schöne, romantische Momente im Dönerladen von Lukas.
Zum Glück haben wir Abbinder jetzt noch mit dem Döner.
Das war wirklich witzig. Aber du bist heute die Hauptperson, weil du hast extrem viel über den Fußball zu erzählen. Erstmal ist es wahnsinnig toll, dass wir eine Frau hier haben, weil sehr oft versuchen wir uns für Frauenfußball hier auch stark zu machen und kommen uns dabei dann in der nächsten Sekunde sofort lächerlich vor, weil zwei alte Männer, die über Frauenfußball reden, sind natürlich scheiße. Ergibt gar keinen Sinn. Deshalb bist du extrem wichtig heute hier. Zweitens bist du die erste Champions League-Siegerin, die wir hier haben. Ein Champions League-Sieger hatten wir auch noch nicht, oder? Haben wir schon mal? Nein. Na, Magath ist ja kein. Doch.
Nur ein Manager, der Champions League-Sieger geformt hat. Mit Marc Schmidt.
Marc Schmidt, das ist im Handball gewesen, ja. Das ist auch richtig.
Aber du bist wirklich die Person mit dem größten Titel, gleich nach mir.
Ja, dann noch drei deutsche Meisterschaften waren, glaube ich, auch dabei. Ein paar Pokale.
Der DFB-Pokal bin ich mehrfach täglich gescheitert.
Und dann noch, glaube ich, eine 2U17 Europameisterschaftstitel auch noch mit dabei. Das bedeutet, du bist eine sehr erfolgreiche Fußballerin gewesen und hast ja schon versucht, mit 17 dann selbst das Wasser abzugraben. Willst du die Geschichte selber erzählen?
Lass uns doch mal vorne anfangen, vielleicht.
Ganz vorne.
Ganz vorne.
In Köln, wirklich, bist du sicher?
Ja, vielleicht lassen wir die ersten 4-5 Jahre
weg. Kleiner Funfact am Rande, ich sollte eigentlich ein Junge werden. Und meine Eltern wussten das bis zu meiner Geburt nicht. Und ich war halt noch keine 2 Sekunden auf der Welt und habe meine Eltern schon das erste Mal enttäuscht.
Also du warst quasi...
Es wird auch eine psychologische Sendung. Felicitas, also nee, Anna, sagen wir.
Hast du gerade Felicitas gesagt? Oh Gott.
Naja, wie so ein richtiger Therapeut.
Ja.
Konfrontation.
Das ist ganz böse Erinnerung, weißt du? Wie wissen eigentlich Menschen, die keinen zweiten Namen haben, dass ihre Eltern sauer auf sie sind?
Ich weiß es nicht.
Ich auch nicht.
Aber ist das bei dir wirklich so? Hast du das so interpretiert, für dich herausgearbeitet?
Na, es gab 3 Stufen. Anna war okay, Anna Felicitas war und Anna Felicitas Saarholz war so, ich schlaf bei einer Freundin.
Okay.
Felicitas bringt da so viel Magie mit. Ich finde den Namen grandios.
Ich finde den Namen auch geil.
Ich finde Felicitas ist grandios.
Das höre ich tatsächlich sehr oft, dass die Menschen sagen, Felicitas ist ein total toller Name.
Anna ist auch ein schöner Name. Ist einer der beliebtesten Namen in Deutschland, glaube ich, wenn man das mal so sich anschaut.
Massenware.
Bitte?
Massenware.
Du sprichst mit einem Stefan.
Aber ich mache das PH besonders.
Bildet man sich dann ein, aber es ist natürlich lächerlich. Es ist wirklich, kann man an dieser Stelle auch mal sagen, abseits des Fußballs, dieses dämliche, aber ich werde mit PH geschrieben, nein, mit F sind die richtigen, eine scheiß Diskussion, an der ich mich manchmal auch beteilige, aber eigentlich ist es Quatsch.
Also ich würde gern wissen, wie ging es los mit 5, 6, 7 Jahren, wie kam der Bezug zum Fußball, weil du hast ja nicht so viel Zeit gehabt, um so gut zu werden, wenn man mit 17 Champions League Titel holt.
Wie geil das ist, dass du an der Diskussion und wie scheiße fühlt sich Danny an, gerade vorbei.
Das macht es auch unglaublich kompliziert, weil die meisten denken, das kommt halt aus dem Englischen. Und meine Eltern haben sich gedacht, wir machen es halt Caro einfach und schreiben es halt so, wie man spricht.
Mit E.
Ja.
Schreibt keiner.
Mit E und I?
mit langem I.
Lange E und langes I. So, jetzt zurück, Danny. Okay,
zurück mal eine richtige Frage. Zurück zum Anfang.
Ja, aus Köln, dann irgendwie in Richtung...
Genau, also angefangen Fußball zu spielen, habe ich eigentlich in Saarbrücken, um hier mal noch eine weitere Stadt reinzuwerfen. Und es wird halt auch einfach nicht besser. Ne? Ich bin tatsächlich in Köln geboren. Mein Papa kam aus Köln und meine Mutti ist kurz nach der Wende, nachdem sie meinen Papa kennengelernt hat, mit meinem Vater nach Köln rüber. Nachdem das dann die Brüche gegangen ist, so 1995, bin ich nach Saarbrücken gezogen mit meiner Mutti, die ja ursprünglich aus Sachsen-Anhalt kommt, aus Dessau. Und dort im Kindergarten haben die Jungs irgendwie Fußball gespielt und ich bin dann irgendwann nach Hause gekommen und habe gesagt, oh Mutti, am Morgen spiele ich Fußball. Fand meine Mutti nicht so witzig. War sehr witzig, der Sportplatz damals in Saarbrücken war oben auf so einem Berg und wir haben unten am Berg gewohnt und meine Mutti meinte dann, du gehst kein Fußball spielen, ich fahre dich halt einfach nicht hoch und ich habe halt meine Sachen genommen und bin einfach losgelaufen. Und ab dem Tag habe ich irgendwie Fußball gespielt, da war ich so 5 oder 6 oder so.
Wie ist deine Erfahrung gewesen? Damals wurde ja bei weitem nicht so viel für Frauenfußball getan oder dafür getan, Frauen und Mädchen zum Fußballspielen zu überreden. Du hast wahrscheinlich in der Jungsmannschaft erstmal sehr lange mitgespielt. Wie waren da deine Erfahrungen?
Das ist verdammt lang her, aber ich kann mich nicht erinnern, dass irgendwas negativ war. Ganz im Gegenteil. Also auch dann, als ich 2000 mit meiner Mutti wieder aus Saarbrücken nach Sachsen-Anhalt gezogen bin, nach Dessau, als ich zu Germania Roßlau gekommen bin, also da gab es nie Unterschiede. Wir waren bei Germania 3 Mädels und da gab es keine Unterschiede oder irgendwas. Also wir waren einfach ein Team. Da gab es auch keine Diskussion über Kabinen in dem Alter oder irgendwas. Yeah. Wir waren einfach gemeinsam, wir waren noch zusammen duschen und das hat irgendwie keinen interessiert. Also da gab's keine Diskussion drüber und das war sehr angenehm.
Wir haben hier eine immer wieder aufploppende Diskussion, auch durch Danny in diesen Podcast getragen, weil seine Tochter das Zusammenspiel mit Jungs nicht geil findet. So. Und dass du es besser fändest und gewinnbringender, wenn es mehr reine Mädchenmannschaften gäbe.
Also gerade in diesem Einstieg ist es, glaube ich, mittlerweile schwierig, dass die Mädels da, wenn sie da alleine sind oder vielleicht zu zweit, dann irgendwie Integration finden, weil sie in der Regel dann in einer Grüppchenbildung da sind und dann sich so ein bisschen rausbilden aus diesem Kontext oder aus dieser Mannschaft. Und ich glaube, dass als Einstieg halt reine Frauenmannschaften wahrscheinlich leichter werden, um noch mehr junge Mädels in den Fußball zu holen.
Ich glaube, das ist eine Charakterfrage, klingt irgendwie so hochtragend, aber ich glaube tatsächlich, dass man das gar nicht so verallgemeinern kann. Also ich habe es total geliebt, mit den Jungs zu spielen. Ich finde auch, wenn man das Ganze mal weiterspinnt, wir reden ja immer davon, wir brauchen Charaktere und Straßenfußballer und keine Ahnung was im Fußball und sind so diese ja die Alex-Pop-Typen, um mal im Frauenfußball zu bleiben, ein bisschen verloren gegangen, diese Kämpfer, die auch so über den Kampf kommen. Und gerade als Mädel macht das ja total Sinn, wenn du dann so lange wie möglich mit Jungs spielst, weil du ja eine ganz andere Härte in Anführungszeichen lernst. Du musst dich ja ganz anders durchsetzen. Und natürlich gibt es Mädels, denen das sicherlich leichter fällt, zu sagen, ich spiele in der Frauenmannschaft oder ich fange in der Mädchenmannschaft an. Die Optionen gibt es definitiv. Ich denke aber, unterm Strich tut es den Mädels gar nicht schlecht, so lange wie möglich mit den Jungs auch zu spielen. Und wenn man aber die Alternativen hat, zu sagen, ich habe die Wahl, das ist in großen Städten sicherlich einfacher, wie Magdeburg, Berlin, Potsdam, Halle, Leipzig, zu sagen, ich habe die Auswahl zwischen reinen Mädchen und reinen Jungsmannschaften. Auf den ländlichen Gebieten wird das natürlich schon wieder unglaublich schwer, da Mädels oder reine Mädelsmannschaften zu formen.
Ich krieg gerade aus dem Stadtrat von Magdeburg eine WhatsApp. Vielen Dank, dass du unsere Stadt zu Recht in die anderen Städte so mit eingereiht hast.
Also ich glaube, also inhaltlich bin ich da bei dir, dass das, glaube ich, für die Mädels in dem Alter gar nicht verkehrt ist, wenn die mit Jungs zusammen Fußball spielen, weil ich glaube, wenn man das vergleicht, also mittlerweile steigen ja die, ich sag mal, meine Tochter ist jetzt 2018er Jahrgang, die spielt ja dann mit den 2019er Jungs, das heißt, um diese physischen Komponenten irgendwie ein Stück weit auszugleichen. Nichtsdestotrotz hat ein 2019er Junge in der Regel schon 2 Jahre irgendwo Fußball spielt, Kita, Schule etc. Ja, und die Mädels, die dann halt anfangen, die fangen halt tatsächlich ja fast bei null an. Mhm. Und ich glaube, da ist so der Knackpunkt, dass man vielleicht sagt, okay, vielleicht so ein reiner Mädchengruppen oder reine Mädchenmannschaften wahrscheinlich vielleicht in der Anfangszeit die Mädels mehr an den Fußball binden, als wenn sie da in einer Traube von 10 Jungs stehen und alle um Ballen herrennen. Und so ist es ja in der G-Jugend.
Ich glaube, es sind ja beide ein bisschen recht, weil es eine Frage dessen, wie du auch aufgewachsen bist oder so. Gibt natürlich auch Konstellationen in Familien, wo ein Mädchen quasi als Schwester unterwegs ist. Der Kontakt zum Vater kommt nur zustande, weil der mit seinem Sohn immer Fußball spielt. Also interessiert sich das Mädchen plötzlich auch für Fußball und will immer Fußball spielen und fängt dann auch an, schon viel früher sich damit. Also gibt's ja tausend verschiedene Varianten, wie man da reinkommt. Machen wir, beschleunigen wir mal, damit wir nicht zu lange in den aufwachsenden Dingen. Also du hast quasi Sachsen-Anhalt-Gene wurden nach Köln getragen, von da nach Saarbrücken. Am Saarbrücker Berg hast du dir deine atemberaubende Fitness geholt, immer hoch und runter zum
Training. Deswegen bin ich der Torhüter geworden, genau, weil ich so wahnsinnig fit war.
Einerseits gegen den Widerstand deiner Mutter, also quasi wie das Gummiband, was man beim Sprinttraining hat, wenn hinten so ein Gewicht hinten dran ist. Ich weiß, das kennst du nicht, Danny. Und
das Gummiband oder das Gewicht?
Training. Sprint.
Sprinten.
Das stimmt einfach alles nicht. Sprint. Laufen, Training und Danny, nein. Und dann bist du halt nach Roßlau.
Genau, und dann bin ich zu Germania gewechselt, zu meinem absolut Herzensverein hier in Sachsen-Anhalt.
Wie bist du da entdeckt worden dann?
Tatsächlich ist es so, dass irgendwann die Landesauswahl auch mal angeklopft hat und irgendjemand hat meiner Mutti gesagt, guck mal, das Mädchen hat irgendwie ein bisschen Talent geschenkt bekommen. Und meine Mutti hat mich dann in Potsdam angemeldet bei der Sichtung an der Sportschule. Da gab es verschiedene Sichtungstrainings und meine Mutti hat sich gedacht, cool, fahren wir mal hin. Hat mir das auch gar nicht gesagt, dass wir da hinfahren, sondern meinte einfach nur, ja hier, wir fahren mal wohin, packen mal ein paar Fußballsachen ein bisschen davon und ja.
Aber das ist natürlich krasse Wanderung, ja.
Ne, ich finde es witzig, weil Auswahltraining Sachsen-Anhalt und sie landet in Brandenburg. Was
ist
denn da los?
Ich glaube tatsächlich ist es, zur damaligen Zeit gab es in Sachsen-Anhalt keinen Frauenfußballverein, der irgendwie ein bisschen weiter oben mitgespielt hat. Und Potsdam war ja, ich meine, das war 2004, da war Potsdam damals mit Frankfurt im deutschen Frauenfußball einfach das Maß aller Dinge. Ja, und ob du jetzt eine Stunde nach...
Turbinchen, genau, ein fürchterlich
schrecklicher Begriff. Genau. Ja. Und ob du jetzt irgendwie eine Stunde nach Magdeburg oder eine Stunde nach Potsdam fährst, das ist von Dessau aus einfach
irgendwie gesprungen. Die Wandlung der Mama halt cool von, ich fahre dich nicht einen Berg hoch, bin jetzt pack mal schnell
in die Tasche.
Ja, ist kein Berg im Weg.
Oder war vielleicht war auch ein Internatsplatz in Aussicht.
Ja, genau. Genau. Endlich weg. Ja. Nein, und dann sind wir nach Potsdam zum Probetraining gefahren und dann wurde ich nochmal auf eine 3-Tage-Sichtung eingeladen und dann herzlichen Glückwunsch, hier ist Ihr versprochener Internatsplatz.
Wie alt warst du da?
12. Also 11 und mit 12 dann an die Sportschule, genau.
Da war doch, also der Vater ist absurd, aber der Vater des erfolgreichen Frauenfußballs in Potsdam war ja so ein
alter, Ernst Schröder, ja, genau.
So ein älterer Mann, ja. Im Prinzip eigentlich der Inbegriff des weißen alten Mannes, glaube ich, wenn ich mich an Interviews in der Sportschau oder so erinnere, der da wirklich auch noch so, der kam noch aus dem DDR-Fördersystem, kann
Wir
es
haben
sein?
Tatsächlich sehr DDR-like trainiert, viel hilft viel. Ja, und das war tatsächlich
ja,
genau, das war tatsächlich aber auch lange Zeit unser ja, das was uns ausgemacht hat, ne? Also wir sind halt tatsächlich ab der 70. Minute haben wir die Gegner halt noch weiterhin überrannt und das war ja das im Endeffekt, was Potsdam nachher sehr erfolgreich gemacht hat. Also wir sind ja sehr sehr schnell auf einem fragwürdig hohen athletischen Level gewesen, aus welchen Gründen auch immer, ja, durch maximales Übertraining. Und dadurch haben wir aber den anderen Mannschaften diesen athletischen Vorteil gehabt und konnten halt ab der 70. Minute noch Power geben, wobei denen halt dann die Luft raus war. Und das hat dann meistens Spieler entschieden. Ne?
Wahnsinn. Umfänge, höre ich öfter mal von so Trainern.
Ja.
Über Umfänge.
Massephase, 24-7.
Das heißt, du hast den noch auch kennengelernt?
Den ja, ich habe unter Bernd Schröder gespielt bis 2013, als ich dann...
Wie war da die Kommunikation und das Miteinander?
Kommunikation habe ich schon mal gehört. In dem Kontext äußerst schwierig.
Du hast mir erzählt, dass du sarkastisch und ironisch bist. Im Podcast muss man damit ein bisschen aufpassen, weil nicht jeder teilt unser Level.
Fehlt die Gestik und Mimik.
Zumindest für die bei Spotify hören, ein paar gucken, ja auch bei YouTube. Ja. Die haben sicherlich deine Sicht gerade gesehen. Also das war nicht ja, so, habe ich jetzt interpretiert.
Es war relativ schwierig von der Kommunikation her und... ich will da auch gar nicht so weit ins Detail gehen, ich möchte da auch irgendwie gar nicht nachtreten, weil ich habe Turbine auch viel zu verdanken und das möchte ich irgendwie gar nicht schmälern durch Dinge, die hintenrum passiert sind. Dinge, auch wenn es jetzt ein paar Jahre her ist, haben auch einfach dann in der Öffentlichkeit nicht zu suchen. Das ist nicht meine Art, da irgendwie großartig nachzutreten. Das war partiell etwas schwierig, sicherlich auch. Ich war jung, wild und auch ich habe meine Fehler gemacht, da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Aber manche Sachen waren tatsächlich sehr, sehr schwierig und ist aber okay, hat dazu beigetragen.
Versuchen wir es mal rückwärts sprechen soll ich nicht, das versteht keiner. Versuchen wir es übers Alter zu klären. Du bist in welchem Alter nach Potsdam gekommen?
Mit 12.
Das heißt, Phase für Frauen auch, wo eine Entwicklung losgeht, Pubertät, der ganze Kram, wo man auch Orientierung und manchmal auch Desorientierung hat, etc. Du hast es hier mit zwei Mädchenpapas zu tun, deshalb sind wir so halbwegs im Game. Also im Rahmen dessen, was uns als Männer das möglich macht, möchte ich an dieser Stelle auch nochmal betonen. Und dann ging es aber ja auch relativ schnell für dich, relativ steil nach oben. Dein erstes Spiel in der ersten war Wandern. Mit 15, mit 16 oder?
16, in Saarbrücken tatsächlich, ironischerweise, mein erstes Bundesligaspiel. Ich bin mit der ersten Mannschaft dann, mit 16 bin ich hochgezogen worden in die Bundesligamannschaft und war dann auch als Ersatztorhüter mit in Saarbrücken. Und Desiree Schumann hat sich damals in der 70. oder so relativ schwer verletzt und dadurch bin ich dann durch diesen unglücklichen Umstand zu meinem ersten Bundesliga-Einsatz in Saarbrücken gekommen. Also irgendwie.
Du standest mit 16 in deinem ersten Bundesligaspiel bei einer Mannschaft wie Turbine Potsdam.
In der 70. Minute völlig aus der Kalten, ja.
Und wenn ich mir den Kader angucke, da haben wir wirklich damals zu der Zeit wirklich richtig
Nationalspielerin
mitgespielt. Damen mitgespielt, ja, denn auch irgendwie, das war ja auch die wieder erfolgreiche Zeit der Nationalmannschaft, ich weiß nicht, ob sie Weltmeister oder Europameister geworden sind später. Welche Leser mit Fatmira Bayramay, die war damit so das Aushängeschild.
Ja, genau. Anja Mittag, Jenny Zietz,
Anja Mittag, krass.
Nadine Kessler.
Abgefahren. Ja. Mit denen, also mit die kenne ich alle aus dem Fernsehen.
Anja ist ja mittlerweile in Amerika drüben. Ja. Wir haben tatsächlich später bei, ich sag den verbotenen Namen, RB Leipzig zusammengearbeitet.
Warum verbotener Name?
Ja, wir wissen doch alle, was mit RB und RB ist ja nicht so hoch angesehen im Fußball.
Bei wem nicht?
Bei wem nicht? Du sitzt hier zwei Exemplaren gegenüber, die komplett sich in diesen Chor nicht mit hineinstellen. Weil ich finde, was RB teilweise da in Leipzig macht, ausgesprochen gut.
Ich hab mit
RB. Du bist da Torwarttrainerin, du kannst gar nichts sagen.
Ich war dort Torwarttrainerin, das stimmt. Ich habe auch für RB gespielt. Ich habe tatsächlich auch, was sie für den Frauenfußball getan haben. Ich kann nichts Schlechtes darüber sagen. Möchte ich auch gar nicht, weil ich glaube, das ist so eine Diskussion, die kann man in 700 Richtungen führen und im Endeffekt landen wir dabei, dass Vereine alles.
Man kann es sehr, sehr und intensivst, worauf du wahrscheinlich anspielst, ist die Fußballpuristen.
Ja, man kann es sehr leidenschaftlich führen.
Genau, Nostalgiekiste, aber nach hinten zu gucken, hat noch nie jemanden nach vorn gebracht.
Absolut gar nicht. Nee,
ich hätte nur eine Frage zu der Zeit bei RB.
Wir springen ganz schön, aber machen wir
mal. Im Männerbereich haben die ja auch finanziell ordentlich Gas gegeben. War das beim Frauenbereich dann auch so, dass sie exorbitant mehr gezahlt haben oder investiert haben als zum Beispiel bei anderen Frauenvereinen? Oder Frauenmannschaften?
Ich kann dir nicht sagen, wie es bei den Spielerinnen aussah, weil ich ja eigentlich als Trainer dort war, nur ab und zu als Spieler mal mit eingesprungen bin, wenn Torhütermangel war. Ich kann aber für mich als Trainer sagen, dass ich nicht exorbitant viel, aber in Relation gutes Geld verdient habe. Ja.
Also das
was also es war ein faires, angemessenes Gehalt für die Liga, in der wir damals gewesen sind.
Okay. Gut. Lass uns zurückgehen, wir waren in Saarbrücken stehen.
Wir waren in Saarbrücken beim Bundesligaspiel, ne?
Ich habe brutaler Kader mit 16 auf einmal ins kalte Wasser geworfen. Wie stand es zu der Zeit, als du eingewechselt wurdest? Jetzt musst du wissen, du warst das erste Spiel.
Ich bin froh, dass ich weiß, wo wir gespielt haben.
Und da hilft, dass es Saarbrücken war. Alles andere hättest du wahrscheinlich auch vergessen. Du hattest im hinteren Bereich deines Kopfes eine Art Erinnerung.
Ich glaube, wir haben 2-0 oder 3-0 geführt oder so. Keine Ahnung, kann ich dir jetzt aus dem Kopf nicht sagen.
Und dann 3-4 verloren. Nein, also.
Ja, dann 4-3 verloren, Vertrag aufgelöst.
85 ist wieder ausgewechselt.
Karriere vorbei, bevor angefangen, ja. Genau.
Nee, jetzt lief er dann ganz gut für dich auch.
Ja, tatsächlich musste ich ja dann leider durch die schwere Verletzung von Desi damals auch die nächsten Spiele machen. Also, was heißt musste, ich durfte die nächsten Spiele bestreiten. Und dann hat ja so ein Wechselspiel angefangen, dass sich Bernd Schröder gar nicht festgelegt hat, wer jetzt erster Torhüter ist. Sondern immer so kurz vor 90 Minuten vor Spielbeginn in der Besprechung anfing mit, ja, heute spielst du. Und das Spiel haben wir irgendwie so 2 Jahre lang gespielt.
Wie war das für den Kopf? Dir egal?
Ich war einfach damals so jung, dass ich über jede Chance, die ich bekommen habe, unglaublich glücklich war. Mhm. Natürlich ist das ja auch ein Ansporn für dich. Also rein aus der psychologischen Sicht ist zweischneidiges Schwert. Und auf der einen Seite kannst du sagen, ja, besser, wenn du dich nicht auf mich festlegst, so, ne, hier nach mir die Sinnflut. Auf der anderen Seite kannst du damit aber auch sehr viel aus deinen Torhütern rausholen. Und bei uns hat das tatsächlich sehr gut funktioniert, dass wir uns dadurch gegenseitig immer mehr gepusht haben und auch konstant gute Leistungen bringen mussten, ne, dadurch, dass es ja nicht sicher war, wer spielt. Also da war nichts mit Ausruhen. Das war schon okay für mich. Ich, wie gesagt, ich war ein junger Spieler. Ich war 16, ich habe überhaupt keine Ansprüche gehabt in der Mannschaft. So, ne? Versteh mal. Also es gibt ja auch in Mannschaften so Hierarchien oder sowas. Und dann kommt da so ein Küken hin, wird da reingeworfen und sagt, welche Ansprüche habe ich denn? Ich muss erstmal was leisten, bevor ich Ansprüche stellen kann.
Wie war es mit deiner Kollegin?
Gut, also grundsätzlich, ich habe mit anderen Torhütern immer nie ein Problem gehabt und wir haben immer ein sehr, sehr kollegiales Verhältnis gepflegt. Also wir waren jetzt nicht neben dem Platz, dass wir hier rumgehangen haben und irgendwie Best Friends waren, aber wir haben auf dem Platz ein sehr, sehr faires, gutes Verhältnis gepflegt und das ist, denke ich, genau richtig so.
Nur für den weiteren Fortlauf, weil es mir massiv auffällt, ich habe dich in Vorbereitung dieser Sendung und so auch schon durchaus als Feministin und sowas wahrgenommen. Du sprichst die ganze Zeit von Torhüter, von Spieler und so weiter. Ist das sprachlich so hängen geblieben oder findest du es nicht so wichtig? Oder
Ich bin an diese Gender-Debatte geht an mir vorbei. Also mir tut nichts weh, wenn jemand irgendwo ein Gender-Sternchen setzt. Mir tut's aber auch nicht weh, wenn im Fußballbereich nur über Torhüterspieler oder keine Ahnung was gesprochen wird. Also wir wissen, also wir reden gerade über Frauenfußball und ich glaube, das ist relativ klar, was wir da jetzt sagen oder nicht sagen.
Stark.
Ist für mich persönlich, also mir bricht kein Zacken aus der Krone, wenn irgendwo ein Gender-Sternchen steht. Da habe ich nicht die Ambition, mich drüber aufzuregen. Dazu bin ich absolut null verpflichtet.
Fragen da Frauen nach, Engagierte manchmal, wenn sie dich dann sprechen hören? Bist du da in Diskussion?
Bis noch nicht, vielleicht ab jetzt. Okay. Tatsächlich ist es aber so, dass ich gelegentlich Interviewanfragen bekomme, wo dann gefragt wird, ja, heißt das jetzt eigentlich Torwärterin, Torhüterin, Torwartin? Mir ist das völlig Wumpe, wie du es im Endeffekt schreiben möchtest. Wichtig ist, es geht um die Sache. Und wenn wir uns an einem Gender-Sternchen hochziehen, haben wir das Thema der Sache verfehlt, finde ich.
Ja, oder an der Änderung. Weiter im Text. Ich wollte es nur geklärt wissen, weil es massiv mir aufgefallen ist.
Das
ist
brutal.
Nee, brutal. Das war, das kannst du nicht wissen, weil für den Hintergrund, ich war beauftragt, Gott sei Dank, weil das waren wirklich anderthalb lustige Tage, mich hier irgendwie hier in diese Sendung zu hieven. Und das Wort brutal hat eine Rolle gespielt, Danny, die ganze Zeit.
Ich weiß, hast du mir geschrieben.
Ich habe gedacht, das wird eine brutale Sendung.
Wir sind auf einem guten Weg.
Und du bist halt auch relativ ruhig, finde ich witzig.
Ja, ich folge euch beiden nicht. Ein bisschen wie Sitcom.
Kannst du uns noch folgen? Ja. Also ich meine, wir könnten das schon nicht mehr, aber
nein,
wenn wenigstens einer von dreien hinterherkommt.
Das ist wie beim Schach, ich bin euch vier Züge voraus schon. Ich weiß, was als nächstes kommt.
Okay, dann mach mal.
Wir waren in Potsdam stehen geblieben, geswitcht zwischen junger Spielerin und älterer Spielerin. Bescheidene Frage von dir, wie man sich damit fühlt, weil wenn du halt jung bist, bist du froh über jede Minute und wenn dein Trainer sowieso sagt, wir wechseln das Spiel, weißt du halt, dass du Einsatzminuten hast.
Ich finde es gar nicht so bescheiden, weil ich mich wirklich frage, weil es ist ja auch Druck, weil du bist ja als junge Spielerin, natürlich, man ist ja nicht nur froh. Also man braucht ja als junger Spieler oder junge Spielerin, braucht man ja auch ein bisschen Sicherheit und wenn du sagst, dass da keine Kommunikation stattgefunden hat und du die nirgendwo in der Luft hingst, ist das eine Art von, ist das ja auch eine gewaltvolle Art, eine Mannschaft zu führen oder Entscheidungen zu fällen, wie ich finde. Das ist ja eine Art von, ich finde das ziemlich brutal, ehrlich gesagt. Weil hat er jemals kommuniziert und gesagt, ich sage euch das nicht vorher, sondern ich entscheide das nach Trainingseindrücken oder sonst irgendwas?
Es wurde schon mal kommuniziert, ja, aber es stand dann auch mehr in Zeitungen so, ja, wir haben uns halt nicht festgelegt oder ähnliches.
Wie scheiße ist denn das, wenn man eine Zeitung liest, wie es läuft, Alter?
Ja, na, es ist wohl, dass er sich
festgelegt
hat.
Es steht ja nur drin, nicht festgelegt und dann erfährst du halt, wie jeder andere Spieler oder wie jede andere Spielerin, die nicht im Tor steht, vorm Spiel, ob du spielst oder nicht, wenn du Glück hast, zwei Stunden vorher, wenn du Pech hast, während er die Aufstellung anschreibt. Und das ist ja eine Rolle, die du als Spieler oder Spielerin...
B, während er die Aufstellung anschreibt.
Und das ist ja eigentlich grundsätzlich für jeden Spieler oder Spielerin ja nichts Neues. Bei einem Torhüter oder bei einer Torhüterin ist es halt eine Standalone-Lösung, die man da hat, wenn man sich halt auf eine Eins festlegt, was ja zu 95%, glaube ich, der Fall ist.
Ich glaube aber, wir waren damals auch zwei Charaktertypen, die damit wirklich, also ich glaube, er hat, nicht ich glaube ich falsch, ich war ja dabei, ich bin mir zu 100% sicher, dass er damals genau mit dieser Variante aus uns beiden das Maximum rausgeholt hat.
Okay.
Also das war schon okay.
Wir haben die Mitspielerinnen, also wir haben ja die prominenten Namen gehört, darauf reagiert, dass, du hast ja selber formuliert, ein Küken plötzlich zwischen den Pfosten steht. Fußball ist ja so ein hierarchisches Ding, also teilweise bei den Männern ja sowieso. Mhm. Wenn ich mir da vorstelle, der muss plötzlich damit umgehen, dass ein 16-Jähriger hinten plötzlich die letzte Konsequenz an den Tag legen muss, damit kein Ball über die Linie geht, dann das wäre doch komisch gewesen, oder?
Würde im Bereich nicht passieren.
Würde nicht passieren. Siehst du? Wie waren die Mitspielerinnen?
Tatsächlich war da ganz, ganz viel Rückhalt im ersten Moment. Also ich meine, bringt dir ja auch nichts, wenn du irgendwie draufklopfst auf so einen jungen Spieler. Ne? Tatsächlich war da, na klar, hast du auch mal, wenn im Training Dinge scheiße gelaufen sind und dir ist der fünfte Ball irgendwie total dumm ins Tor, da kriegst du auch Feuer, aber das muss ja so sein. Ne? Also wenn da keine Reibung, keine Nestwärme, kein Wachstum, ne? das muss halt auch mal sein, dass es da scheppert. Das bringt dich ja auch in dem Moment weiter, wenn das passiert. Es darf nicht ausfallen werden, es darf nicht aus dem Rahmen fallen, es darf nicht in Richtung Mobbing gehen. Aber auf dem Fußballplatz muss es auch mal knallen. Und das ist tatsächlich etwas, das das müssen junge Spieler lernen. Also nur weil es auf dem Platz knallt, heißt es nicht, dass ich danach mit dir keinen Kaffee trinken gehe. Ne? Also Platz ist Platz, Kabine ist Kabine, draußen ist draußen. Und das lernst du darüber. Der Rückhalt war tatsächlich damals in den Spielen war der sehr, sehr positiv. Im Training hat es auch mal geknallt, aber auch mit Recht, wenn dann Dinge, also du hast ja auch einen gewissen Anspruch in der Liga, ne? Und
Bundesliga.
Und ja, ich kann mich da jetzt nicht rückwirkend an irgendwelche negativen Reaktionen der Mitspieler erinnern, gar nicht.
Ich finde das echt spannend. Also wenn ich so drüber nachdenke, musste sich der Herrenfußballer echt mal ein Beispiel dran nehmen, halt unverblümt einfach auf junge Talente zu setzen. Ich meinte das halt nicht im Sinne von, das passiert nicht, weil das nicht geht gesellschaftlich, sondern einfach, weil man nicht diesen Mumm hat, einfach das zu tun.
Ja, ich glaube, weil du hast die Situation sehr klar beschrieben, weil du ja aus diesem Umfeld kommst.
Ich glaube aber tatsächlich, im Herrenfußball spielen ja oder im Männerfußball spielen ja ganz andere Themen noch eine Rolle. Ich glaube, da musst du auch ganz, ganz deutlich abwägen, was bringt es meinem jungen Spieler? Ist der vom Kopf her schon so weit, dass ich den da jetzt in dieses Haifischbecken reinwerfe? Und wir wissen alle, was passiert. Lass da mal so ein Torhüter mit 16 eingewechselt werden, der greift daneben in der 75. Minute und du verlierst das Spiel 1-0. Da kannst du einen Psychologen für die nächsten 100 Jahre bezahlen, dass der wieder halbwegs aus seinem Loch rauskommt. Wir wissen alle, dass Fanszenen, Ultras und Co., die können brutal sein.
Weil auch so viel Geld dran hängt.
Ja, da hängt unglaublich viel dran. Und gerade in der heutigen Zeit, die Presse und alles, was dazugehört, also Schlagzeilen sind schneller geschrieben, als sie wieder weg sind. Und das Abwägen, inwiefern tue ich meinem Spieler jetzt damit einen Gefallen, wenn ich langfristig auf dem baue, in diesem Haifischbecken und Aufwand nutzen. Ne? Also steht das gerade in Relation. Und ich finde, aber da ist ein Punkt, da gehe ich total mit. Sicherlich kann man sich von manchen Dingen auch im Herrenfußball eine Scheibe abschneiden, aber der Frauenfußball ist dem Herrenfußball in einem weit voraus und das ist der Umgang mit mentalen Situationen. Und das ist, glaube ich, das, worauf man dann auch achten sollte, wenn man so einen jungen Spieler in so ein Haifischbecken reinwirft.
Krasses Statement.
Ja, im Nachwuchsleistungszentren und so weiter, denke ich, sollte ich. Warte, ich meine nicht explizit das in Magdeburg, sondern allgemein sollte definitiv, glaube ich, gleich mit angefangen werden. Gerade bei Mannschaftssportarten extrem finde ich Mental Coaching beziehungsweise sportpsychologische Betreuung sollte als etwas ganz Normales angesehen werden, weil die Rechnung ja relativ einfach ist.
Ich habe auch mein Mentaltrainerstudium gemacht für meine Fußballschule und habe auch schon den ein oder anderen Sportler, mit dem ich dann zusammengearbeitet habe. Und es ist ja, wir müssen ja von diesem stigmatisierten Denken weg. Dieses, Psyche ist halt irgendwie, nee, Psyche ist verdammt wichtig. Und, ja.
Das hat auch nichts mit Schwäche zu tun.
Ja. Und genau, und von diesem Denken muss man halt weg. Das Problem ist aber, wenn du in so eine, das kannst du ja weiterspinnen, das kannst du ja auch über sexuelle Orientierung und Co. alles rausspinnen. Warum outen sich Männerfußballer nicht während zum Frauenfußball? Ja, aber Frauenfußball ist halt auch ein anderes Stadion. Und wenn da so ein ganzes Stadion voller 60.000 Menschen steht und dich auspfeift, weil du irgendwie mentale Probleme hattest, das ist ja so breit gefächert und ich glaube, diese ganze Mental-Geschichte, wir müssen gesamtgesellschaftlich davon weg, dass mentale Probleme Schwäche sind. Ich meine, hast du einen kaputten Arm, gehst du zum Arzt. Ja, also den Kreuzbandriss geholt, gehst du zum Arzt. Warum wird das thematisiert, wenn in meinem Kopf was kaputt ist? Also was ist das fucking Problem daran zu sagen, Alter, ich hab ein Problem und ich brauche Hilfe. Und ich glaube, das Stärkste, was du sagen kannst, ist, ich brauche Hilfe.
Gesamtgesellschaftlich war ein gutes Stichwort. Genau. Das sollte theoretisch in den Schulen auch schon stattfinden. Aber wenn du nicht mal Lehrer für eine banale Mathestunde hast, wo sollen dann halt gut ausgebildete Menschen aus dem psychologischen Bereich herkommen? Und hinzu kommt ja noch, bei Sportlern ist es ja manchmal so, läuft es in einer Mannschaft nicht schlecht, kommt auf einmal ein Mental Coach oder Sportpsychologe oder Sportpsychologin und dann weiß die Mannschaft natürlich sofort, oh, Signal, jetzt ist der Psychologe, die Psychologin da, jetzt ist irgendwas nicht in Ordnung. Wenn der aber von Anfang an dabei wäre und man sagt, lass uns mal unseren Baukasten auspacken. Mhm. Und
haben wir bei RB tatsächlich gemacht. Also wir haben bei RB sehr zeitnah auch schon in der Regionalliga angefangen mit einer Psychologin zusammen zu arbeiten und das tat den Mädels, denke ich, auch ganz gut, da so eine Vertrauensansprechperson zu haben. Ne?
Danny gleitet das jetzt zu sehr in
die Nähe. Gar nicht, ich kann das noch verstärken. Vor 10 oder 15 Jahren haben in Amerika die großen Unternehmen angefangen, von Anfang an Psychologen auf Business-Ebene zu installieren und nicht um Probleme zu beheben, sondern einfach nur um einen Sparringspartner zu haben, um ganz viele Themen zu besprechen, bevor das passiert. Mhm. Und das ist absolut. Ja auch das, wo genau. Ja, in der Sportpsychologie als auch der Weg hingeht, dass man so eine Stellen halt nach und nach halt auch in Verein besetzt. Und das ist ja nicht nur das, wenn es einem halt mal schlecht geht und man Hilfe braucht, sondern auch der Umgang mit Erfolgen. Das ist, glaube ich, auch nochmal ein Riesenhilfe.
Total. Umgang mit Erfolg ist ein brutal wichtiges Thema.
Da wäre ich jetzt bei dir drauf gekommen, weil
kommen wir ja auch gleich dazu,
wenn ich das sehe, Champions League und Deutsche Meisterschaft, mich hätte keiner mehr einfangen können, ja.
Mit 17 die Champions League zu gewinnen, ist einfach das Letzte, was du brauchst. Vor allen Dingen, wenn du nicht den sozialen Background hast.
Das ist ein Zitat, was du in Zeitungen schon sehr oft gesagt hast und was ich dir aus dem Mund genommen
deswegen, also ja, aber es ist halt einfach so. Also ich meine, so geil das ist, aber also wenn wir schon beim Themenhopping bleiben, würde ich gerade gerne dabei
bleiben. Passiert uns ja äußerst sehr.
Ich wollte nur ganz kurz sagen, dass ich es bemerkenswert finde, dass Mental Coaching oder sportpsychologische Betreuung bei Individualsportarten, Tennis, Golf, Schwimmen und so weiter, und wahnsinnig gut bezahlt und auch angesehen und gewertschätzt irgendwie sind. Nur in so einem Mannschaftskontext ist es dann auf einmal seltsam. Und das finde ich...
Ich glaube, das geht da weniger um den Mannschaftskontext. Ich glaube tatsächlich, dass das in anderen Mannschaftssportarten, Handball, Hockey und Co. sicherlich nochmal... Also ich glaube aber tatsächlich, Fußball... Ich will jetzt nicht sagen, ist ein Proletensport, aber
Kannst du das sagen, während du da bei Jenny anguckst?
Ich würde einfach nur nicken.
Genau. Also Fußball ist halt auch ein unglaublicher. Ich sage es jetzt einfach.
Wenn du jetzt noch deine Arme hochkrempeln
würdest. Und ich kenne meine Haare dabei. Creme mich ein.
Also, das ist die Sendung, auf die ich so lange gewartet habe.
So eine unfassbar, also so ein Stadion ist doch Hardcore-Testosteron gesperrt. Ja. Das darf man doch mal auch nicht so sagen. Und da ist irgendwie, einer ist krasser als der Nächste. Und,
vermeintlich.
Vermeintlich, genau. Und gerade auch, wenn wir in die Ultra-Hooligan-Szene gucken, das sind alles irgendwelche Oschis mit teilweise in der Hooligan-Szene unglaublich hohem Gewaltpotenzial. Und dann kommt da jemand, der irgendwie vorher auf, ich habe ein Problem und nehme mich deswegen raus. Und ja klar, in der Social-Media-Welt und Co. ist mittlerweile so, dass die Leute sagen, ja cool, Respekt, dass du das machst. Aber das ist nicht das Stadion. Und so wahr Fans irgendwo auch nur ansatzweise eine Chance sehen, ihrem Verein einen Vorteil zu verschaffen, werden sie das tun. Und dann werden sie diesen einen Spieler bewusst niedermachen. Und das ist aber ja ein gesamtgesellschaftliches Problem, dass wir gerne auf die Schwächsten kloppen. Ja.
Und das fängt ganz oben an. Aber das würde jetzt wirklich abgleiten. Und hat nichts irgendwie so mit uns zu tun. Dann lass uns mal schnell auf das zurückziehen, wo wir eigentlich alle herkommen. Ja. Der Fußballplatz. Wie viele Spiele hast du gemacht, bevor du dann im Champions-League-Finale standest?
Ich bin froh, dass gegen Saarbrücken mein erstes Spiel war, dass ich das noch weiß. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es wirklich
nicht. Weil das war ja anderthalb Jahre später dann schon. Nein. Erste Champions League-Saison, glaube ich, war das.
Nee, das war tatsächlich in derselben Saison. Das war die Saison.
Ach, das war noch die Saison.
Das war die, glaube ich, dieselbe Saison, ja, wenn mich nicht alles täuscht.
Und dann war das, glaube ich, auch der erste Champions League-Wettbewerb, der damals war. Potsdam war auch qualifiziert, stand im Finale. Die Geschichte ist bis zum Elfmeterschießen leicht erzählt. Es ist nichts passiert, 0-0.
Tatsächlich finde ich es witzig, es reden alle immer über dieses Finale. Klar, war medial sehr groß, aber wie das Halbfinale gelaufen ist, wissen halt die wenigsten.
Hast du drei Elfmeter gehalten oder zwei?
Genau, also wir haben im Halbfinale, gab es ja noch Hin- und Rückspiel.
Ich wusste es auch.
Genau.
Du hast ja jetzt auch Angst.
Ihr seid gut vorbereitet. Es gab ja bis zum Halbfinale noch Hin- und Rückspiel. Und wir haben das Hinspiel in Duisburg, da habe ich nicht gespielt, haben wir 1-0 verloren. Das Rückspiel in Potsdam habe ich gespielt, da haben wir 1-0 gewonnen, dann Verlängerung, Elfmeterschießen und ich glaube, von 5 Elfmetern habe ich 3 gehalten, einen sogar doppelt. Also eigentlich war das Halbfinale geführt, von meiner Intention her, spektakulärer vom Elfmeterschießen als das Finale. So, naja, und im Finale haben wir es halt nochmal getan.
Im Finale standst du dann zwischen den Pfosten, wahrscheinlich auch wegen der Leistung im Halbfinale. Können wir nur spekulieren, wir können den Mann nicht mehr fragen, aber liegt, glaube ich, auf der Hand. 0-0, keine Tore gefallen, Elfmeterschießen und ihr lag, glaube ich, auch so sehr hinten, fast aussichtslos. Genau. Und dann kam deine Stunde, Minute, 15 Minuten, die 15
meine,
Minuten.
Die 15 Minuten, die mein Leben veränderten. Tatsächlich, Lyon hat noch 2 Schützen gehabt und hätte nur einen verwandeln müssen.
Ach so, es ging gegen Lyon, es war in Getafe.
Es war in Getafe, es ging gegen Lyon, genau. Also in Madrid, Getafe wird dem wenigsten vielleicht was sagen, in Madrid.
Dank Luca Toni wissen wir das alle, wo Getafe liegt.
Luca. Genau, ja, und dann habe ich irgendwie, keine Ahnung, 2 Elfmeter gehalten.
Hast du das noch visualisiert im Kopf mitunter?
Ich habe die externen Bilder drauf, ja, von den Kameras, aber die Situation an sich habe ich nicht mehr. Ist irgendwie... alles relativ. Ich habe auch lange gebraucht, bis ich es mir angeguckt habe. Aber ja.
Und dann ging es doch gleich weiter, oder? Da ist ja dann auch ein bestimmter Knackpunkt gewesen, der deine internationale Karriere mehr oder weniger verhindert hat.
Ja, da kam ein Knackpunkt, der dann tatsächlich meine internationale Karriere etwas beendet hat. Wir mussten direkt am nächsten Morgen zur U19-Europameisterschaft abreisen. Wenn ich sage wir, waren es noch zwei weitere Spieler oder drei weitere Spieler aus der Mannschaft damals. Und ich habe damals eine relativ schwere familiäre Situation gehabt und wusste aber keiner, weil ich halt für mich gesagt habe, sind wir wieder beim Thema, ich möchte nicht drüber reden, weil ich habe gerade angefangen, das Vertrauen zu bekommen, wenn ich jetzt irgendwie ankomme mit, ich habe da Probleme und brauche da irgendwas, würde ich meine Hand für ins Feuer legen, hätte ich das Vertrauen nicht mehr bekommen. Und nach dem Finale ist halt, ja, nach diesem Finale morgens um 6 auf dem Flughafen, also das ist eine völlig surreale Situation, du feierst danach ja noch natürlich, logischerweise.
Quatsch.
Ich war auch um 9:30 im Bett. und dann liegst du da halt auf diesem Flughafen, sitzt auf diesem Flughafen immer dritt und so irgendwie die ganzen Zeitungen, selbst die spanischen Zeitungen sind voll mit...
Du warst 17.
Und ich war 17, genau, und du sitzt da so alleine und die, wie gesagt, meine familiäre Situation war relativ schwierig. Und dann bin ich nach Deutschland zurückgeflogen und habe dann, nachdem ich in Frankfurt angekommen bin, nach der Mittagspause gemerkt, okay, irgendwie, es geht nicht. Ich möchte meine familiäre Situation irgendwie auf die Reihe bekommen. Ich möchte das klären. Ich fühle mich halt gerade irgendwie überhaupt nicht in der Lage dazu, die Mannschaft zu unterstützen oder meine Leistung zu bringen. Bin daraufhin auch zu den damaligen Trainerinnen gegangen, habe ihnen das mitgeteilt. Habe dann in Madrid angerufen, weil die Mannschaft an sich ist ja noch 2 Tage länger in Madrid geblieben. Habe das meinem Trainer mitgeteilt. Er fand das natürlich alles andere als witzig. Habe mich dazu entschieden, dann wirklich diese Europameisterschaft nicht zu spielen. Habe dann von DFB-Seiten her auch ein Interviewverbot bekommen, was völlig legitim war zu dem Zeitpunkt. 2 Tage später ist die Mannschaft zurückgekommen und wurde dann auf dem Luisenplatz in Potsdam mit großer Bühne und allem begrüßt. Und es hieß dann, wir reden zu dem Zeitpunkt, wenn die Trainerkollegen, also die Chefs wieder in Potsdam sind, wir reden dann darüber. Und dann wurde mir halt gesagt, ich habe auf jeden Fall jetzt mit zum Luisenplatz zu kommen. Mhm. Und insofern habe ich gesagt, nein, ich möchte das nicht. Aber man hat mir halt damals angedroht, meinen Vertrag aufzulösen, wenn ich das nicht tue. So, und was machst du denn als 17-jähriger Spieler?
Ja, ist eine komplett krasse Situation.
Natürlich hat der DFB mir das übel genommen, dass ich dann mit auf dieser Veranstaltung war. Uns erzählt so irgendwie, du kannst nicht und da lässt du dich feiern. So, ich sage, ja, ich wollte da nicht hin. Also ich bin da quasi so ein bisschen hingenötigt worden.
Und ohne darüber jetzt noch, weil du hast ja auch vorhin schon angekündigt, ich will jetzt nur verhindern, dass du dich noch weiter
das sind Dinge, die habe ich, das ist ja jetzt kein Thema. Was nachher später in den Gesprächen, die dann geführt wurden, gesagt wurde, das werde ich nicht beitreten, das wurde von anderer Seite schon getan.
Aber Rückhalt aus dem eigenen Verein war etwas, was du vermisst hast.
Total.
Ja.
Also sehr, in dem Moment auf jeden Fall. Und es ging ja dann darum, also ich habe ja auch nie einen hast du gut gemacht von Bernd Schröder bekommen. So nicht mal nach dem Champions-League-Sieg. So, er hat mich zwar gedrückt auf dem Platz, aber das war's. Und er ist auch danach nicht müde geworden, in jedem Interview zu sagen, dass ich in die Nationalmannschaft gehöre. Aber mir selber hat er es halt nie gesagt. So, ne? Und genauso war es ja dann auch, diese Nationalmannschaftsgeschichte war halt ab dem Moment für mich beendet. So, ne? Also das Thema war durch. Ich bin nie wieder berücksichtigt worden. Ich habe überragende Statistiken gehabt. Ich bin aber nie wieder berücksichtigt worden. Und dann gab es ja noch einen Aussprachetermin in Leverkusen ein halbes, dreiviertel Jahr später. Auf den gehe ich jetzt nicht näher ein, weil...
Da habe ich nur drüber gelesen, dass der DFB behauptet hat, du hättest dich nicht geäußert.
Wenn man mir die Chance gegeben hätte, dass ich mich hätte äußern können und mir nicht eine Dreiviertelstunde lang einen Vortrag gehalten hätte, dass ich nicht teamfähig bin und Zitate und Interviews völlig aus dem Kontext an eine PowerPoint-Präsentation geworfen hätte, hätte ich das sicherlich auch getan. Aber die einzigen, die hätten damals etwas verhindern können, wären Bernd Schröder und Dirk Heinrichs gewesen, meine Trainer. Mhm. Die hätten sagen können, Moment, wir wollten das. Und das haben sie nicht getan. Und das sind Dinge, die sind passiert. Das ist okay, jetzt rückwirkend betrachtet. Wer weiß, wofür es gut war. Hat mir unterm Strich ein bisschen die Karriere versaut. Ich bin aber unglaublich glücklich, so wie ich gerade bin und mit dem, was ich gerade habe und was ist. Und hätte, wäre, könnte, brauchen wir überhaupt nicht drüber reden. Fakt ist, Dinge sind passiert. Ich verstehe den DFB, warum er sauer war. Ich verstehe nicht, warum ich von Vereinsseite damals nicht mehr Rückendeckung bekommen habe. Ist aber auch völlig Banane.
Wie lange hast du dann noch gespielt in Potsdam?
Bis 2013.
Du hast also
2015, entschuldige
bitte. Du hast ja quasi noch 5 Jahre dann trotzdem in dem Umfeld weiter erfolgreich Fußball gespielt.
Ja, ich habe mich ja dann leider 2011 im Champions-League-Finale verletzt. Also ich habe mir den Mittelfuß gebrochen und bin dann noch gerade rechtzeitig zur Saison 2011/12 wieder fit geworden. Und dann hatte ich dummerweise einen Unfall nach dem letzten Training vor dem ersten Spieltag, wo mich ein Auto mit dem Fahrrad weggeraucht hat. Und das hat mich dann ein Jahr gekostet, weil meine Hand kaputt war. Und dann habe ich auch relativ lange gebraucht, also nochmal ungefähr ein Jahr gebraucht, bis 2014, ungefähr Anfang 2014, dass ich mich wieder rangekämpft habe. Habe dann auch meinen Stammplatz wiederbekommen. Und dann ging halt die nächste Phase los, wo ich sage, verstehe ich halt nicht. Ich
hab dann so in der eine Saison, andere Torhüterin verpflichtet.
Genau, irgendwie in der
Saison. Du hast es in der Zeitung
gelesen. Genau, so in der Saison 2014, 2015 habe ich halt wieder meinen Stammplatz zurückgehabt, habe gespielt, habe die Hinrunde komplett gespielt. Das Problem war dann nur, wir haben das erste Rückrundenspiel im Dezember schon gespielt. Das heißt, ich hatte über 50% der Saison in der ersten gespielt, was im Umkehrschluss bedeutet, wir sind festgespielt, kennen wir alle, und dann Winterpause gewesen, bin noch in der Matz damals zur Spielerin der Hinrunde gewählt worden in der Märkischen Allgemeinen Zeitung in Potsdam und komme dann ins Trainingslager und war halt völlig isoliert von der Mannschaft, habe mein Einzelzimmer bekommen, durfte nicht mit der Mannschaft trainieren und wir hatten eine chinesische Torhüterin verpflichtet. Und ich, hä?
Psychoscheiße ist das.
Ja. Völlig, also wo ich so sage, wir haben irgendwie noch Gespräche geführt, im Dezember, also ey, war super Hinrunde und genauso wollen wir das sehen und total stolz und beste Hinrunde, die wir von dir je gesehen haben und dann kommst du irgendwie so 2 Wochen später und es ist irgendwie eine Torhüterin verpflichtet und wir sagen, warum? Oh. Was soll das? Also es macht doch überhaupt keinen Sinn, was hier gerade passiert.
Damals warst du doch vom Äußeren, warst du damals noch nicht so krass im Rockstar Layout unterwegs, oder?
Nee, im Arm ein paar Tattoos gehabt, aber nicht so krass wie heute.
Ja, weil man hätte jetzt so da denken können, dass
es
halt...
Es ist total witzig, dass du das ansprichst. Entschuldige, dass ich ins Wort falle. Ich habe ja, nachdem ich bei Turbine aufgehört habe, angefangen, für den Fußball-Landesverband Brandenburg zu arbeiten als Trainer. Und musste dann tatsächlich zu einer Präsidiumssitzung, weil von Turbine-Seite gegen mich geschossen wurde, dass jemand wie ich, der ja so tätowiert ist und Co., der kann doch niemals mit Kindern arbeiten und denen ein Vorbild sein. Also auch also im Nachgang doch so,
was
hat
so
man
Äußerlichkeit
noch, ja, also hat, man hat sogar im Nachgang, da hatte ich mit dem Verein gar nichts mehr zu tun, hat man sogar noch nachgetreten und gesagt, was soll das? Also ich habe euch nichts getan. Okay. So, ich hab irgendwie Fußball gespielt, ich habe nie dreckige Wäsche gewaschen. So, warum?
Menschen sind komisch.
Also war aber auch sehr witzig, das endete im Endeffekt mit Schüttelversalzung und dachte, sie da sind, hier ist ihre Fahrtkostenabrechnung, alles gut. So.
Das also es hat sogar geklappt?
Naja, also ich musste zu dieser Präsidiumssitzung dann damals vom Fußball-Landesverband.
So. Okay.
Genau, und bin einfach nur da hingekommen, habe meine Fahrtkostenabrechnung unterschrieben und bin wieder gegangen.
Und hast also, weitergearbeitet?
Und habe weitergearbeitet.
Ja,
also klar. Aber alleine diese grundsätzliche Tatsache, dieses Nachtreten, ich lasst mich in Ruhe. Also ich will das Geilste machen, was du machen kannst. Ich will mit Kindern und Jugendlichen arbeiten. Hä?
So, also da haben wir jetzt aber einmal im Schnellwaschgang.
Wir haben so viel übersprungen inhaltlich, dass auch ich folge euch gern.
Ne, das was heißt inhaltlich? Ja, das Ding ist halt, was willst du da jetzt noch weiter?
Sie hat im Graven Cottage gespielt.
Was? Oh ja, oh, das war geil.
Graven Cottage, Alter. Das Finale gegen Lyon ein Jahr später.
Ja. Ist ja okay.
Das du als Arsenal-Fan nicht kennen, aber.
Nee, ist mir okay.
Graven Cottage ist ein überragendes Stadion. Also wirklich, das muss man
eins ganz sehr wenigen Stadien, die mich wirklich reizen würden.
Ja.
Als Greenkeeper oder was?
als Groundhopper.
Ja. Nee, der Mann, man weiß es nicht, Groundhopper oder Greenkeeper.
Mit den beiden, keine Ahnung, Kirchenturmen, die da an der Seite sind, das ist
ja auch dieses kleine Umziehhäuschen da hinten.
Ist geil. Ist krass. Ja, ich wollte es nur noch kurz erwähnt haben, weil es ging auch Champions League auch sehr erfolgreich weiter.
Jetzt müsste man theoretisch dann noch so ein Bild einblenden. Vielleicht kriegen wir es ja in der Post-Production hin.
Ich werde mal rüberfliegen.
Kannst du aber mit unserer Technik klären.
Ja, nein, die ist nicht gut auf, hab ich mitbekommen.
Zu Recht. Übernächtigt.
Was waren so sportlich in der Zeit so das Krasseste, was du so erlebt hast? Also außerhalb der Titel natürlich, aber gab es so Spiele, an die du dich so zurückerinnerst?
Oh ja, wir haben mal in Frankfurt gespielt. Also Frankfurt-Potsdam, also so immer super hitziges Duell. Ne? Ja.
Das war doch sogar noch zu Birgit Prinz-Zeiten, oder? Hat die da noch gespielt?
Ich habe nicht mehr gegen Birgit Prinz gespielt. Also okay. Die erste Saison, wo ich hochgekommen bin in die Bundesliga, wo ich noch nicht gespielt habe, sondern hauptsächlich zweite.
Weil das wäre jetzt eine geile Heldenstory gewesen. Ich, Birgit Prinz, kommt auf mich allein zu. Ich renne entgegen und mache.
Also tatsächlich sehr cool. Damals, bevor es Champions League hieß, war es ja der UEFA Women's Cup. Und Turbine hat den ja 2005 oder so gewonnen.
Ja.
4, genau. Und ich bin damals noch mit Nadine Angerer an der Hand irgendwie eingelaufen zu dem Spiel.
Geil.
Und habe dann später an Sportschulzeiten dann auch mit Nadine zusammen trainieren dürfen. Das war irgendwie ziemlich cool. So, wenn du als kleines 12-jähriges Mädchen, was da gerade an die Sportschule kommst, dann da Highlight so mitnehmen darfst und dann später auch noch mit dem du an der Hand gestanden hast, trainieren darfst. Das war schon mega cool.
Ja, und dann den Titel halt auch selber holst. Das ist halt irgendwie geil. Das ist ja halt wie so, wenn du heutzutage, gestern gesehen, kennt ihr Soboslai von Liverpool? Der irgendwie mal als Einlaufkind bei Ungarn gegen Portugal dabei war vor Cristiano Ronaldo und jetzt standen sich beide als Kapitäne gegenüber.
Ja, mega.
So eine Memes sind das ja dann. Krass.
Ja.
Also Frankfurt habt ihr gespielt im Stadion?
Direkt? Im Brentanobad, genau, in Frankfurt. Und es war halt irgendwie ein super hitziges Spiel. Keine Ahnung, ich weiß auch gar nicht mehr, wie wir gespielt haben. Das Spiel ist mir nur in Erinnerung geblieben. Es war unglaublich heiß. Also von der Temperatur her, Außentemperatur. Und das Spiel war heiß. Ich glaube, wir haben nachher auch ganz knapp gewonnen. Aber irgendwie, das ist so ein Spiel, was mir in Erinnerung geblieben ist. Ja. Und B-Jugend, Deutsche Meisterschaft Finale 2009, glaube ich, auch im Elfmeterschießen gewonnen.
Warst du eine laute Torhüterin?
Ja.
Ich habe sehr witzig,
als ich in Potsdam dann meine Ex-Freundin hat damals immer gesagt, ich musste im Stadion, also die wusste ja auch nicht, ob ich spiele oder nicht, wenn sie zu gucken gekommen ist. Aber gesagt, ich musste gar nicht aussteigen, um zu wissen, ob du spielst oder nicht, weil ich habe es gehört, wenn ich die Autotür aufgemacht habe, ob du gespielt hast oder nicht.
Die Frage ist, warum deine Freundin zu spät zum Spiel kommt.
Ja, Dessau, Potsdam ist halt auch ein bisschen Weg.
Gab's die A9 noch nicht?
Da gab's die A9 noch nicht.
Hast du mich gerade alt genannt, ey?
Gab's da die A9 noch nicht? Das war eine Frage.
Diskutiert das mal aus. Ich hätte jetzt Bock auf so einen kleinen Armdrückwettbewerb.
Wir dribbeln das nachher aus.
Na, du bist ja dann, das finde ich halt auch lustig für unseren Amateurfußballkontext, dass du dann in die Landesliga gegangen bist, nach Babelsberg. Ja,
voll. Ich hatte aber die Schnauze voll vom
Fußball. Da habe ich übrigens ein unglaublich lustiges Fernsehinterview von so Lokalfernsehen gesehen. Da siehst du noch wirklich aus wie ein kleines Mädchen irgendwie.
Meinst du das mit der Hummeljacke?
Und der Typ, der so aufgeregt war, der neben dir saß, der Moderator. Und da hast du dann aber ja auch, da hast du dann halt im Sturm gespielt und im Tor gleichzeitig.
Ja, genau. Also ich habe den Moment, wo ich nach Babelsberg gewechselt bin, hatte ich keinen Bock mehr auf Leistungssport, das muss man ganz deutlich so sagen. Also dieses ganze Business, das ganze Theater, was drumherum war, hat mich völlig genervt. Und ich habe mich da einfach nicht mehr gesehen. Ich habe den Spaß am Fußball verloren. Ich habe die Freude verloren, zum Training zu gehen. Und das war für mich ein Punkt, wie gesagt, ich muss jetzt hier irgendwie einen Cut setzen. Und bin dann von der einen Seite des Kalis auf die andere Seite des Kalis gewechselt. War jetzt auch irgendwie nicht so, hat man nicht so gern gesehen, weil die beiden Vereine ja damals auch gar nicht, ich sag mal so, sie waren keine Freunde. Und dann habe ich da auch zwei Mädchenmannschaften übernommen als Trainer, habe da so ein bisschen geholfen, die Frauenabteilung aufzubauen, habe dann natürlich auch in der Landesliga dort gespielt und wir hatten zu dem Zeitpunkt dann noch eine zweite Torhüterin und ich habe gesagt, du pass auf, also ich gehe auch gerne ins Feld und helfe halt die Torhüterin zu entwickeln und dass sie auch Spielzeiten bekommt und alles drum und dran. Und so kam das dann, dass ich dann auch das ein oder andere Spiel im Feld bestritten habe und ja.
Hast du eine gute Quote gehabt als Torschützin?
Ich glaube, die war gar nicht so schlecht. Ja, ich glaube, ich habe relativ viele Buben gemacht.
Da ist jetzt Danny gleich, da wird Danny dich jetzt gleich
annehmen. Der Statistiker ist da.
Nee, nicht der Statistiker, weil er selber ein ziemlich guter Amateurfußballstürmer war. Damit Bärchen sich nicht wieder beschwert.
Warum Präteritum?
Was?
Warum Präteritum?
Na, ich hab dich jetzt, wir spielen erst am Freitag wieder, können wir nachher noch sagen. Oh, kommst du, wir müssen sie jetzt unseren Edelfan einladen.
Diesen Freitag?
Was?
Diesen Freitag.
Also morgen sozusagen.
Morgen, ja.
Quasi morgen, ja. Könnte passen.
Spielen wir?
In der Nähe von Stassfurt. Da in neuen.
Ich komme aus Dessau, Stassfurt, ey, können wir mal reden.
Komm schon. Stewardess, du hast einen guten Move für Stewardess.
Vielleicht kriegst du ja aus Kochschett ein Flugzeug geschartert. Also 3 Jahre Babelsberg und dann ging es Richtung Leipzig.
Genau, eigentlich ursprünglich als Trainer, als Torwarttrainer. Und auch da wieder Torhüter halt irgendwie schwierig, ne, zu finden. Und ich sage, ja, pass auf, dann könnte ein Spielerpass mit ausstellen. Und wenn irgendwie Not am Mann ist, setze ich mich mal mit auf die Bank. Ich habe dann noch das eine oder andere Mal gespielt. Ja.
Seid ihr noch aufgestiegen aus der Regionalliga in die zweite Bundesliga?
Das war aber es war ein total doofer Aufstieg. Ja, es war Corona, ja, okay. Ja, es war ein total beschissener Aufstieg. Also wir saßen irgendwie so alle so vorm Computer, haben so Videokonferenz. Ja.
So, hey, auf der PS3-Seite.
Ja, genau, wir sind an der PS3. Wir haben
Saison abgebrochen, ja, okay, aber der Erste darf hochgehen.
Ja, genau.
Also, das war nicht beschissen. Also
mehr, aufsteigen geil, so aufsteigen richtig kacke. So, ne?
Ja. Aber strubbelige Zeit ist vorbei. Das mit der Torwartschule kannst du ja vielleicht auch noch kurz erklären, weil das ist, gerade im Amateurfußballbereich ist mir nämlich aufgefallen, dass bei Frauenmannschaften oft die Torhüterinnen somit die Position sind, wo es Schwierigkeiten gibt, die oft sehr klein, finde ich. Also auch auf dem internationalen Level, jetzt auch bei Großereignissen auch.
Ja, tatsächlich. Also Torhüter zu finden ist halt relativ schwierig, ne? Also Fußballspielen ist irgendwie so, ja, wo willst du denn hin? Ja, ich will in Sturm, so, ne? Torhüter ist irgendwie sehr, sehr schwierig zu finden und es ist, glaube ich, aber auch egal, ob du, also ich betreue jetzt mittlerweile drei Männervereine bei uns in der Umgebung als Torwarttrainer und es ist unglaublich schwierig, so Torhüter zu finden. Also wir haben, egal wo du hinguckst, ob männlich oder weiblich, ist
dass diesen Stenotypen Mann 1,97 oder so.
Stereotypen meinst du?
Von mir ist auch das.
Der Stenotyp.
Der Stenotyp.
Schreiben Sie mit, Herr Schreiben. Stereo. Ich sag mal, das ist im Fußball bei Fremdwörter und
Menschen, die
Fußball. Fußball ist wie Schach nur ohne Würfel, ne? Ja, ist klar,
die. Die sitzen bei mir eigentlich immer. Ich wollte sagen, die findest du halt irgendwie kaum noch. Ich habe das Gefühl, dass die Torhüter generell im Herrenbereich auch extrem kleiner werden, drahtiger, schmaler.
Das Torwartspiel hat sich ja allgemein gewandelt.
Komplett, ja. Also gerade wenn ich so meine Lieblingsvereine gucke, da sind die Torhüter so maximal 1,283, wenn überhaupt. Mhm. Aber halt auch ein Muskel irgendwie und nicht mehr so früher so 1990, 2000er. Die hatten auch schon 1-2 Kilo mehr auf den Rippen. Das hat sich auch komplett anders entwickelt.
Der Dickste muss ins Tor, ne?
Dann wäre ich Torwart geworden damals.
Also in der Knaben war ich ein wirklich guter Torhüter. Es hieß damals noch Knaben in der Zeit. Du hast ja mittlerweile mitbekommen, dass ich wirklich sehr alt bin und komme aus einer Zeit, als die Welt noch schwarz-weiß war. Und da wollte ich ich wollte nie was anderes als Torhüter werden.
Ich war jetzt ins Tor steht.
Ich war, ich war ein richtig guter Torhüter.
Warst du in der 7. Klasse schon so groß wie jetzt?
Knaben ging bis zur 5. oder 6. Ja. oder was. Und da war ich sehr, ich war dann klein, aber schnell. Konnte von hinten auch mitspielen. Und dann aber auf dem Großfeld war das sehr schnell.
Er hat quasi angefangen, das Torwartspiel zu revolutionieren damals.
Ich habe damals schon klein und schnell
mitgespielt.
Also super. Shame on me, aber ich habe gedacht, als ihr gesagt habt, jetzt werden die Torhüter wieder kleiner und so weiter, sage ich, ach, ich war einfach zu früh.
Revolution. Das war jetzt vielleicht. Bei welche Vereine betreust du bei dir in der Region?
Ich betreue Hellas Oranienbaum, wo ich jetzt auch bei den Frauen spiele, Empor Waldersee und TuS Kochstedt. Und ein vierter Verein ist noch in der Pipeline.
Empor Waldersee ist Landesklasse, glaube ich.
Machst du ja nicht ehrenamtlich wahrscheinlich, wenn du sagst,
es läuft über meine Fußballschule. Also ich habe ja die Fußballschule nebenbei, wo ich Torwarttraining anbiete, Einzeltraining, Mentaltraining.
Wie läuft das?
Sehr gut.
Ja?
Ja, kann mich tatsächlich nicht beschweren.
Man klickt wohin, damit man das vielleicht findet?
Ich habe eine Webseite, aber Gott, ich bin unglaublich schlecht vorbereitet.
Fußballschule. Wie geil das ist, dass du deine Website nicht kennst.
Ja, Google, Fußballschule, Sache.
Ich würde die einfach mal googeln und dann
googelst du parallel.
Ich pack die damit rein.
Müssen wir jetzt so nach
unten
zeigen,
so
der Link, ja.
Irgendwo hier.
Aber ich finde den auch, ja.
Tatsächlich, ich habe eine Webseite, da stehen die Möglichkeiten drauf, Fußballcamps, Torwarttraining. Ich biete tatsächlich, und das ist auch berufsbedingt quasi so ein bisschen bei mir, ich biete auch Erste-Hilfe-Kurse für Vereine an.
Wahnsinnig wichtiges Thema.
Absolut wichtiges Thema. Die kosten die Vereine tatsächlich auch gar nichts, weil ich das lange in Kooperation mit der Herzstiftung gemacht habe. Jetzt läuft das mit Herzgesund. Mhm. Und speziell da auch Reanimationstrainings, weil wie oft hat man es halt leider, dass Menschen auf dem Fußballplatz umkippen. Also überhaupt, dass Menschen umkippen und der Ersthelfer überhaupt nicht weiß, was er tun muss. Und
du bist Rettungssanitäterin.
Genau, ich bin Rettungssanitäterin.
Aber das ist nochmal ein wichtiges Thema. Hat mir nicht jemand, der uns in Bitterfeld angesprochen hatte, in Thalheim, der gesagt hatte, dass es halt gerade ein Thema ist und ob wir da unterstützen können. Wenn ich jetzt höre, dass es ja kostenfrei ist für Vereine,
ja,
ist das ja ein Riesending.
Auf jeden Fall.
Wie funktioniert das? Die wenden sich an dich und dann?
Tatsächlich, genau. Vereine können sich an mich wenden. Es gibt auch einen speziellen Reiter auf meiner Webseite, wo die Erste-Hilfe-Kurse mit angeboten werden. Und dort werden die dann weitergeleitet auf die Seite von Herzgesund. Und darüber kann das dann gebucht werden. Und ich biete aber unabhängig davon auch Erste-Hilfe-Kurse an. Also dieses Herzgesund ist ein reines Reanimationstraining, was für die Vereine angeboten wird, was kostenlos ist. Ich biete dahingehend aber auch Erste-Hilfe-Kurse an, also wo wir ein bisschen mehr über Erste-Hilfe sprechen, so kleinere erste Verletzungen. Und da ist auch der Basispreis liegt, glaube ich, bei, jetzt müsst ihr so ein Werbungsschild einblenden, bei 50 Euro und dann 10 Euro pro Teilnehmer. Und ich finde, das ist eine absolut faire Summe, wenn man zumindest ein bisschen was in Richtung Erste Hilfe machen möchte.
Und wenn man dann Fähigkeiten hat, die einen in die Lage versetzen, dass man nicht einfach wegrennt, wenn jemand umkippt, sondern dass man weiß, was man tut. Weil
wegrennen, schreien und Erwachsenen suchen. Ne?
Wissen hilft halt wirklich. Weiß nicht, ob man sowas mal in Kooperation mit den Elbkonsorten macht. Ich soll dich und uns alle nochmal lieb grüßen von unserem Kooperationspartner. Wenn ihr hier in der Region eure Marke sichtbar machen wollt, seid ihr bei den Elbkonsorten richtig und wichtig und gut aufgehoben. Mit denen haben wir eine Kooperation. Mhm. Wir haben so in Magdeburg große LED-Wände und da machen wir dann immer an den Spieltagen aufmerksam in Kooperation mit den Elbkonsorten auf diverse Spiele, also aus allen Ligen. Und das ist Wahnsinn, was die mit uns da zusammen machen. Und wir haben die lange nicht erwähnt. Vielleicht kann man da sogar mal irgendwie was für einen guten Zweck mit flächendeckend in Sachsen-Anhalt hinkriegen. Übrigens, dieser komische Hallcube, die haben sich nie wieder bei uns gemeldet. Ja, zwei geile Telefonate, ziemlich forsch. Und dann ist jetzt schon wieder fast ein Jahr her.
Das machst du medial klasse, weil ich glaube, du würdest das so ausschneiden und den Jungs auch schicken.
Was ist denn eigentlich mit dem Hallcube? Alle anderen arbeiten gut mit uns zusammen, oder der Hallcube?
Weil wir gerade über Wiederbelebung und Erste-Hilfe-Maßnahmen gesprochen haben. Hast du gesehen, wo Christian Eriksen jetzt hingewechselt ist?
Nee. Das ist Christian Eriksen, der Däne, der...
Ist der Däne, klar, ist der Däne, der zusammengebrochen ist.
Zum VfL Wolfsburg.
Oh, krass. Echt?
Okay, wow.
Ich habe mit Wolfsburg wirklich nur null Zusammenhänge, aber ich glaube, ich würde ein Spiel mir anschauen von Christian. Ich finde ihn als Fußballer wahnsinnig geil. Ein
brutal geiler Fußballer, ja.
Also du wirst ihn wahrscheinlich nicht so mögen, weil er jahrelang bei Tottenham performt hat wie Sau.
Christian Eriksen ist für mich gelöscht seitdem. War verbotene Mannschaft.
Ich fand Tottenham.
Ich war gestern nicht. Hast du eigentlich Fußballmannschaften, auf die du stehst?
Ich habe ein bisschen Angst, wenn ich jetzt hier so in der Runde sitze.
Bei uns ist, darf jeder alles sagen.
Kannst alles sagen.
Tottenham. Was ich noch sagen? Nein, ich bin als gebürtiger Kölner natürlich FC-Fan. Genau.
Ich muss jetzt wohl husten. Ist ja nicht schlimm.
Erste Hilfe?
Ja. Nee, Klemmi mal unter den Arm.
Wenn ich nach England rüber gucke, ist West Ham der Verein meiner Wahl. Aber schon seit...
West Ham wild. Warum West Ham? Also Köln verstehe ich. Finde ich jetzt auch nicht schlecht, den Verein. Finde ich irgendwie cool.
Tatsächlich kommt das über viele Kumpels von mir, mit denen ich in Babelsberg damals abgehangen habe. Und über die...
Ja, okay. Und wie kommen die zu West Ham?
Potsdamer sind ein ganz eigenes Völkchen.
Potsdam-Babelsberg ist ein ganz eigenes
Völkchen. West Ham ist ja nun weder früher erfolgreich gewesen, noch irgendwie...
Ja, aber man wird ja nicht Fan, weil jemand erfolgreich ist, oder? Man wird ja Fan aus Überzeugung.
Der Verein findet dich, nicht du den Verein.
Also,
ein Phrasenschwein?
Zu meiner Zeit hast du dir...
Like Danny.
Da kann ich kein Geld reinwerfen.
Phrasenschwein, Fremdwort,
alles. Ich kann man richtig viel Geld reinwerfen. Stefan kann das bestätigen.
Kriegst du auch nie wieder.
Schwarzes Loch.
West Ham ist wild, ich finde Hammers irgendwie auch cool.
Hammers ist, ja, die...
Streiten uns mittlerweile richtig, aber ich weiß nicht, das ist krass, wie man so random irgendwie ist, wie wenn man HSV-Fan wird, ja.
Lass mal zurück zu Fußball. Was machen wir? Wie kriegt man Frauen und Mädchen in Fußball? Deiner Meinung nach? Also unser Beitrag ist heute, dich hier einzuladen. Ich liebe die Sendung, ist grandios. Wir müssen überlegen, ob wir sie einmal im Monat einladen. Es macht Spaß. Kostet dann wahrscheinlich. Sag mal deine Gedanken dazu. Frauen und Mädchen in den Fußball. Fußballverband Sachsen-Anhalt möchte, dass in 5 Jahren 20% mehr Frauen und Mädchen im Fußball sind. In verantwortlichen Positionen, Schiedsrichterinnen und natürlich auch als Spielerinnen.
Oder Trainerin.
Ja, dann muss ich halt irgendwie meine Attraktivität steigern und vor allem auch mal in die Schulen gehen. Also dann muss ich halt auch einfach mal meinen Arsch hochkriegen und Leute motivieren. Also wenn ich irgendwie was möchte, dann muss ich dafür auch ein bisschen was tun und mich nicht nur hinstellen, wir wollen. Für mich ist es einfach unglaublich wichtig, die Basisarbeit zu sehen. Also ich muss die Leute in den Schulen, in den Kitas abholen. Das bedeutet aber, ich muss Leute haben, die nicht irgendwo anrufen müssen und sagen, könnt ihr mir mal so ein Mobil vorbeischicken, sondern ich muss Klinken putzen gehen. Es ist stupides Klinkenputzen. Und die Attraktivität, das immer wieder am Anfang der Sendung, ist halt, wo sollen die Mädels hin? Ja, möchte ich die Mädels holen und die direkt in Frauenmantel oder Mädchenmantel stecken? Möchte ich die mit eingliedern? Ich glaube, die Basisarbeit beginnt halt wirklich an den Kitas und Schulen, und da muss ich hin und da muss ich präsent werden. Und darüber mache ich den Fußball dann halt auch attraktiv. Und ich glaube tatsächlich, für Familien, wo halt noch ein Bruder, Schwester ist, die schon spielen, ist das natürlich total einfach. Aber ich muss halt die Leute abholen, die es nicht schaffen. Und vielleicht auch ganz, ganz wichtig ist, ich muss auch die sozial schwächere Struktur abholen. Vereine kosten Beiträge und das kann sich nicht jeder leisten. Und vielleicht sollte man über Förderprogramme die Leute da auch wirklich abholen. Also viele... Ich gucke jetzt auch bewusst nach Dessau. Dessau ist eine sehr alte Stadt, ist auch von der Soziostruktur her eher eine schwache Stadt. Nicht jeder kann sich das einfach leisten. Und ich denke, da wäre ein guter Ansatz gegeben, um auch Leute rauszuholen. Aber dafür muss ich halt hochgehen und meinen Arsch bewegen.
Markus Söder und Friedrich Merz haben die Gruppe gerade verlassen.
Piepen wir das Arsch?
Nein. Wir müssen das vielleicht noch mal ein bisschen einwerten. Also wer hat da eigentlich welchen Auftrag? Also welchen Verband? Also genau. Welchen Auftrag hat der Verband? Welcher einen Auftrag hat vielleicht eine Schule? Und welcher einen Auftrag hat vielleicht auch ein Verein in der Nähe einer Schule?
Oder Eltern.
Ja, aber die Eltern muss sich ja erstmal dahin kriegen, dass sie sehen, sie haben einen Auftrag.
Genau.
Und das ist ja der Punkt, wo wir ansetzen müssen. Und da bin ich total bei dir. Vereine in Nähe von Schulen oder überhaupt Vereine sollten den Weg in Schulen und Kitas finden. Dafür brauche ich aber Leute, die Zeit haben. Und ich kann nicht immer nur kommen mit Ehrenamt. Die Leute, die in Vereinen ehrenamtlich arbeiten, die arbeiten sich die Seele raus ehrenamtlich, wenn ich das in den Vereinen sehe, wo ich bin. Und da kann ich nicht noch verlangen, dass die auch noch in Schulen gehen und ihre Zeit aufwenden. Und davon im Endeffekt unterm Strich nichts haben. Ne?
Ich glaube auch, dass wir Identifikationsfiguren brauchen.
Total.
Wenn wir dich für sowas mal anfragen, würdest du uns zumindest wohlgesonnen antworten?
Aber natürlich.
Ich glaube, das ist halt der erste
Weg. Wie habe ich das gerade gemacht? Das war vor aller Ohren und Augen gerade.
Was genau?
Oh, ist der.
Ich denke, er hört uns zu, hat er gesagt. Wohin hat er gesagt, er kann uns folgen?
Du bist wirklich mit allem Respekt an alle Frauen und Männer, die hier zu Gast waren, aber du bist the fucking Queen. Das
ist schon rot. Dann wäre ich glatt ein bisschen rot.
So ein komisches Gefühl zwischen euch beiden. Ich habe das Gefühl, ich muss hier gleich die Sendung verlassen.
Wollen wir Plätze tauschen?
Nein, dann.
Oh Mann.
Ich glaube, Thema ist, was wir jetzt Fußballverband, glaube ich, gerade machen. Ich weiß nicht, wie du es wahrnimmst, aber halt, um dem Ganzen halt irgendwie einen Raum zu geben. Ja? Also wir fallen in die Berichterstattung, wir stellen das halt in den Fokus und schaffen damit erstmal eine gewisse Aufmerksamkeit und finden auch Formate, die den Einstieg sehr niederschwellig machen, ob es jetzt ein Tag des Mädchenfußballs ist oder ob es ein Woman-Only-Trainerinnenkurs ist oder Schiedsrichterinnenkurs.
Die Frage, die sich mir aber halt immer stellt an solchen Situationen, ich finde die Ansätze ja gut zu sagen, also Tag des Mädchenfußballs, uraltes Ding, habe ich selber schon gespielt, ne? Total cool, habe ich auch selber.
Großartig.
Funktioniert groß, habe ich auch selber schon ausgerichtet in Babelsberg, aber die Frage ist, warum schaffe ich es nicht, das zu integrieren? Warum müssen es direkt Only-Kurse sein? Vielleicht, klar, weil es Frauen und Mädchen gibt, die sich da sicherer fühlen, total, genau so. Aber verstehe ich total, ich finde aber, da kommt dann so ein bisschen wieder dieser, naja, das wirkt halt so gezwungen, dieses, wir müssen jetzt die Frauenquote hochtreiben, weißt du, was ich meine? Und damit, finde ich, schmälert man die Leistung der Frauen und Mädchen wieder, weil man sie speziell extra stellt.
Ist ein Ansatz, den ich sehr lange so wahrscheinlich unterschrieben hätte, im Gespräch mit Frauen und Mädchen, ist das Bedürfnis nach Sicherheit und nach einem Platz, wo halt genau dieser Brennpunkt, sei es Sprache, Formulierungen, Habitus, der ist es so groß, dass die sich da extrem wohlfühlen. Und ich kann dir versichern, dass die Frauen und also die Woman-Only-Kurse, die wir gemacht haben, ich teilweise multimedial begleitet, die Stimmung war sensationell.
Cool, also wenn es funktioniert, ist gut. Ich versuche halt immer nur so mehrere Seiten zu beleuchten und ich möchte halt auch gerne so den ganzen Leuten, die dann kommen und sagen, hey, wenn du Frauenquote, bla, die würde ich gerne den Wind aus den Segeln nehmen. Aber das ist ja perfekter Ansatz.
Ich glaube, dass man Menschen, die von Natur aus mit so einer Haltung in der Welt unterwegs sind, den wirst du nie den Wind aus welchem Segel auch immer nehmen. Wenn die in eine Richtung segeln wollen und pöbeln wollen, nimmst du ihnen da den Wind aus den Segeln mit Argumenten, segeln sie plötzlich in die andere Richtung. Es ist halt das Problem, das ist sehr
vielschichtig.
Ja, sehr vielschichtig und sehr verschiedene, seltsame, unzufriedene Ansätze gibt um uns rum. Und wie gesagt, diese Woman-Only-Angebote fand ich halt großartig. Und da sind ja dann auch Trainer dabei, die da ausbilden oder Dozenten, die da auch ausbilden. Dann der Woman-Only-Trainerkurs, den ich begleitet habe, da wurden dann halt auch Jungsmannschaften quasi betreut oder die wurden dazu benutzt, um da, benutzt
klingt irgendwie völlig falsch.
Benutzt und betreut.
Die waren halt Lernobjekte. aber merkt ihr, wie Sprache wichtig ist?
Sprache ist brutal wichtig, ja.
Und das glaube, dass es gut ist. Aber
ist ein cooler, also wenn der Ansatz funktioniert, also wenn es funktioniert hat, recht, das sage ich meinen Torhüter nochmal, also wenn du hältst, hast du recht, ist mir völlig egal, wie du es machst. Ne?
Florian Svitala hat jetzt die Gruppe verlassen. Kennst du den eigentlich?
Nee.
Okay. Das ist der. Lass uns was stehen.
Ja, geil. Wollen wir noch zwei Schwimme machen?
Was wollen wir
machen? Victoria Berlin und Oranienbaum haben wir noch offen.
Oha. Na, ich glaube, Victoria Berlin können wir komplett überspringen, weil Oranienbaum ist jetzt natürlich. Oder gibt's da worüber wir sprechen sollten?
Lebt das? Ich finde, das Projekt Victoria Berlin ist ziemlich cool.
Lebt das noch?
Ja, die sind zweite Liga. Die sind aufgestiegen.
Das weiß ich, ja, aber also ist da immer noch so dieser Push hinter, dass man mitmacht.
Also die Stadien sind voll, wenn die Mädels spielen. Also ich finde den Ansatz, den du da hast, gar nicht schlecht. Du hast in Berlin halt nur andere Probleme und das ist die Struktur. Also die Plätze in Berlin gehören halt hauptsächlich der Stadt. Und wenn die Stadt halt sagt, der Platz ist jetzt gesperrt, weil es hat zwei Tage geregnet, das ist halt kein Platz. Ne? Das ist halt blöd.
Okay.
Und also das Projekt Victoria Berlin ist cool. Und ich finde es total schade, dass, also nicht schade, ich finde es cool, was bei Victoria Berlin läuft. Deswegen Props an die Mädels und Jungs, die da zusammen werkeln. Ich finde es schade für Turbine, dass sie das verpasst haben. bei Victoria Berlin war ja mit Ari Hinks auch eine alte Turbine-Legende dran, die da ihre Finger mit im Spiel hatte. Und viele Menschen, die auch bei Turbine früher irgendwie ein bisschen mit und Turbine hatte, so ein bisschen verpasst. Mich freut das für Victoria. Ich finde es schade für Turbine, dass man den Sprung so ein bisschen verpasst hat, die Leute, die da mit werkeln, rüberzuholen.
Na, mit dem Ausscheiden und dem Verschwinden des Trainers, des alten Urvaters, ist da plötzlich dann auch die Luft raus gewesen, kann das sein?
Ja, nee,
oder hat das nicht damit zu tun?
Ich denke, also ja, es wird schon auch ein Stück weit damit zu tun haben. Ich denke aber, das sind Fehler auch einfach in der Vorherein schon gemacht worden, um diesen Übergang zu so smooth wie möglich zu gestalten.
Ist halt traurig, ja, dass halt ein Verein, der so viel fürs Ansehen und die Sichtbarkeit von Frauen im Fußball gemacht hat, dass das dann halt so eine Übergangsphase war und das dann halt andere übernommen haben irgendwie.
Naja, ich würde die Thematik gerne etwas skippen, wenn ich ehrlich bin, weil dann würden wir jetzt hier massiv den Rahmen sprengen.
Wir skippen. Dein Wunsch ist uns doch Befehl.
Aber kurz abschließend, Victoria Berlin, cooles Projekt, cool hochgezogen, auch für die Mädels jetzt wirklich eine coole Geschichte und auch ein fähiges Projekt parallel zu Union Berlin. Also Berlin tut sich echt einiges in Sachen Frauenfußball und das ist echt mega.
Finden wir einerseits gut, andererseits finde ich es viel geiler, dass du jetzt dein Unwesen hier in Sachsen-Anhalt treibst.
Ich finde es halt besser.
Back to the roots.
So sieht's aus.
Ich finde es halt abschließend nur so witzig, weil Victoria Berlin ja jetzt bei den Frauen so extrem erfolgreich ist und bei den Männern man ja so Ähnliches versucht hat vor 2-3 Jahren, als er so ein chinesischer Investor eingestellt ist. Und das ist halt immer noch so in den Köpfen irgendwie drin. Kannst du dich daran erinnern?
Ich bin ausgestiegen bei dem, weil das war gerade so kühl im Raum plötzlich, als du das gesagt hast, dass mir die Ohren zugefroren sind. Ich weiß gar nicht mehr, wovon
ich rede. Wenn ich hier den Staff-Team sehe bei Victoria Berlin, jetzt in der zweiten Liga, das ist ja Wahnsinn, da kannst du ja fast aufstellen. 11 Menschen im Staff-Team. Crazy. Okay, Oranienbaum hätten wir noch
auf. Los, feier mal Oranienbaum. Gott Hellas. Sei Dank, gilt noch für Sachsen-Anhalt.
Du weißt, mein Lieblingsverein vom Namen her, wegen Hellas Verona und Luca Toni.
Bei Hellas Oranienbaum. Ah, okay.
Nicht ich so glaube, auch Hellas war so kurz davor, Luca Toni zu verpflichten, aber.
Hellas Oranienbaum.
Es hätte wahrscheinlich auch geklappt, weil ich glaube, der spielt bestimmt immer noch irgendwo. Ja,
voll. Übelste Legende, der Typ.
Was sind eure Titel in der Liga?
Ich würde ja sagen, nicht absteigen, aber wir können alles.
In der Klasse schwierig.
Nein, das
ist nicht also, letzte werden.
Wir müssen, ich glaube, dazu müssen wir tatsächlich ganz kurz ausholen. Diese ganze Frauenfußballmannschaft bei Hellas ist ja quasi neu gegründet. Das ist aus einer Schnapsidee herausgestanden. Ich habe vor ungefähr einem Jahr angefangen, die Torhüter bei Hellas zu betreuen, also die erste Männer. Und irgendwann im Mai kam dann so die Anfrage, so, ey Anna, hier haben sich so ein paar Mädels zusammengefunden, einige Spielerfrauen und Mädels, die Bock haben, die wollen in so einem Mai-Turnier, so ein Freizeitturnier im Mai mitspielen am 1. Mai. So, hast du nicht Bock, dich ins Tor zu stellen? So, ja, komm, machen wir. Dann haben wir da angefangen und wirklich fast alle von den Mädels spielen halt erst seit einem halben, dreiviertel Jahr Fußball. So, und aus dieser Schnapsidee und diesem sehr witzigen Mai-Turnier, wo wir wirklich die einzige Frauenmannschaft waren, während alles andere irgendwelche Männerteams waren, ist dann so, oh, wollen wir das nicht fortsetzen? Und dann hat er gesagt, naja, komm, wenn ihr fortsetzen wollt, einen Torhüter habt ihr zumindest erstmal für eine Saison, auch wenn es nie der Plan war, wieder Fußball zu spielen, sondern eigentlich eher so in dieser Trainerbranche zu bleiben. Und so ist das dann gewachsen und dann hat sich diese Mannschaft gegründet und
macht Spaß?
Ja, voll. Also ich muss sagen, es macht einfach Spaß zu sehen, wie die Mädels von Woche zu Woche besser werden. So, ne? Wir spielen im Mai das erste Mal überhaupt Fußball mit 2-3 Mal Treffen vorher zu jetzt, wir sind im Ligabetrieb. Das ist schon cool für die Mädels.
Trainierst du?
Ich habe selber keine Zeit, weil durch die vielen Vereine, die ich betreue und mein Schichtsystem, wir arbeiten ja im 24-Stunden-Schichtsystem bei uns im Rettungsdienst, habe ich tatsächlich sehr, sehr wenig Zeit, selber noch als zum Trainieren auf dem Platz zu stehen, weil ich halt die Abende, die ich habe, meine Männermannschaften betreue, so, ne? Die Torhüter und ich bin meistens nur zu den Spielen da.
Ah, okay, das heißt, du bist, okay.
Genau, ich bin zu den Spielen da und stehe dann im Tor.
Und coachst quasi aus dem 16er raus.
Coache von hinten, sodass jeder immer noch weiß, dass.
Eigentlich durftest du ja pro Spiel gar kein Gegentor bekommen, sondern ein Kleinfeldtor.
Ich wusste einfach von Anfang an genau, dass diese Frage kommen wird. Also, ja, eigentlich durfte ich das nicht.
Also, du hast 5 Stück bekommen, sehe ich hier gerade.
Ja.
5 Kirschen.
Hast du gerade von Kraft geträumt? Guck mal nochmal zur Seite, wer da sitzt.
Ja, ist ja nicht schlimm, man muss das ja.
Ja, tatsächlich, ich habe, woran hat er die Lehen, fragt
ja,
man sich, ne?
Das fragt sich auch
woran er die Lehen hat. Tatsächlich ist es
5-0, Mann.
Unglaublich schwierig, wenn du als Mannschaft, die sich frisch gegründet hast, gegen Mannschaften spielst, die schon sehr, sehr lange zusammenspielen. Und,
aufhören jetzt in so eine Verteidigungshaltung.
Ich falle keine Verteidigungshaltung. Wir haben die zweite Halbzeit 0-0 gespielt. Das ist für uns ein Riesensprung für die Mädels und das ist das Einzige, was zählt. Und,
siehst du?
Warum habe ich 5 gekriegt? Weil ich 25 verhindert habe.
Und da hat sie jetzt noch untertrieben, da bin ich sicher. Weil sie im Gegensatz zu dir wahnsinnig bescheiden ist.
Ich glaube, die 25 passen sogar. Also,
ich würde sagen, es waren vielleicht sogar mehr. Aber es ist ja lustig, wenn dir jetzt Spaß hat. Du bist ja auch im krassesten Torhüterinnenalter. Du kannst ja theoretisch noch 10 Jahre mindestens spielen.
Ja, wenn mein Körper mitmachen würde, könnte ich das tun, ja. Ach so, okay. Aber ich habe das ein oder andere körperliche Defizit. Das,
da kannst du dich jetzt wiederum mit Danny austauschen.
Voltaren oder Ibuprofen? Nein, schon.
Also, gar nichts.
Was hältst du davon, von Amateurfußballern und Fußballerinnen, die mit Schmerzmitteln
am Wochenende? Ja, Abstand, hey.
Unsinn, oder?
Ja, ist Unsinn. Also wenn du Schmerzen hast, dann spiel kein Fußball. Also mit Schmerzmitteln irgendwie auf den Fußballplatz zu gehen, ist zwar weit verbreitet, aber sollte nicht gemacht werden. Rein auch aus medizinischer Sicht. Das ist nicht sinnvoll.
Einer hier ist gerade sehr leise.
Bei weit verbreitet habe ich genickt.
Kennst du?
Ja, selber auch gemacht. Und man sieht es halt regelmäßig. Also die erste nimmst du halt anderthalb Stunden vorm Spiel, die erste halbe, 800er. Und dann die nächste halbe dann nochmal so 20 Minuten vorm Spiel oder 30 Minuten vorm Spiel. Und dann.
Was mich dabei immer genervt hat, ist, können sie gerne machen, aber dieses darüber reden und sich dann darin messen und halt dann dieses männliche sich Silberrücken, du hast es gesagt.
Gibt's das?
Und dann halt zu sagen, ja, also ich nehme nicht eine halbe 800, ich nehme eine ganze
800. Das ist 800, auch, also was halt auch völlig hirnrissig ist.
Das ist halt wirklich auch.
Du hättest beinahe ein vielleicht politisch nicht ganz so korrektes Wort benutzt, aber.
Das ist auch völlig hirnrissig, dieses sich Samstag irgendwie die Birne weglöten und dann einfach halb betrunken auf dem Sportplatz zu stehen. Also es macht halt einfach gar keinen Sinn.
Warte, darf ich mal eine Testfrage stellen? Danny wird gleich vor Angst zittern irgendwie. Was hältst du von dem Konzept, mit einer Fußballmannschaft einmal im Jahr nach Mallorca zu fliegen?
Da ich sowieso nicht Team Malle bin, ich meine, jeder wie er Bock hat.
Das ist wirklich mein Lieblingsgast.
jeder
wie er Bock hat. Thomas, hast du das Skript gelesen? Das ist alles vorbereitet hier.
Ich bin nicht der Fingerpointer, aber ich verstehe es halt nicht. Das könnte mir noch keiner so richtig erklären. Ich bin
dieser Malle-Prolete, wollte man jetzt hinaus.
Ja, ist auch cool für dich. Also ist schick. Also ich meine,
ihn, auch nicht für das Personal,
die also ihn da hin und wieder also wegfliegen müssen. Aber es ist doch total cool, wenn du mit der Mannschaft irgendwo hinfliegst, ist cool, aber benimm dich doch einfach nicht wie ein Assi. Also.
Ja, aber das nächste Problem.
Ich merke schon, das Näpfchen ist so groß und ich tanze Samba drin, ne? Ja, ist klar.
Weißt du, ich glaube, du fühlst dich gerade, kennst du bei Rocky, in den Rocky-Filmen, dieser Ball, wo er immer so schnell zum Beispiel, du bist der Ball.
Ich bin
Ball
ganz gerade. Froh, dass du nicht diese Szene, wo er auf dieses Fleisch einprügelt, gesagt hat.
Ach, ich fühle mich gerade wie so bei so einem Elterngespräch, bei einer Lehrerin, irgendwie nach der Klassenfahrt, dass du alles falsch gemacht hast. Du sitzt ja und schäbst nicht einfach nur.
Warte. Also, mal deine Frage abschließend zu beantworten. Ja, geil, wenn du noch Bock hast, nach Malle zu fliegen, flieg nach Malle, aber benimm dich einfach nicht wie ein Vollassi. So, Punkt.
Schönes Real wird das.
Ja.
Danach werde ich dein Gesicht, welches Gesicht soll ich einblenden, Danny?
Entschuldigung. Nee, sie hat ja recht.
So, wie geht's denn weiter mit dir? Also du hast jetzt wahrscheinlich am Wochenende oder so irgendwann manchmal Spiele. Ansonsten trainierst du deine Männer. Die Leute sollen auf die Website gehen. Die Geschichten, die du erzählt hast, waren Wahnsinn. Intensive Sendung. Danny ist zumindest für 3 Minuten eingenordet. Draußen atmet er jetzt 2-mal frische Luft, dann ist er wieder der Alte. Das ist ein großartiger Besuch gewesen. Vielen Dank.
Ich danke für die Einladung.
Wie gesagt, wenn wir vom Fußballverband auf dich zukommen, wäre das schön, wenn du uns wohlgesonnen antworten könntest.
Immer.
Vielleicht für das eine oder andere.
Vielleicht ein bisschen freundlicher.
Die Menschen, um die es geht, zu denen ist sie freundlich. Ich finde es
vielleicht. Eins habe ich noch außen vor gelassen. Ich glaube, in 2-3 Wochen ist ja das Pokalspiel Magdeburg gegen HSV. Verfolgst du so unseren gehobenen Frauenfußball in Sachsen-Anhalt, also die höheren spielenden Mannschaften? Ist das für dich ein Thema?
Ich verfolge tatsächlich relativ wenig Fußball privat. Also wenn ich mal Zeit habe, gucke ich am Wochenende mal Sportschau. Aber auch die ganzen Länderspiele sind völlig anders. Also
hast du nichts verpasst?
Nein, tatsächlich verfolge ich privat relativ wenig Fußball. Also ich habe halt durch den Job und auch durch die Fußballspiele, durch die Fußballschule ist mein Tag halt sehr, 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 sehr vollgepackt. Und ich habe immer relativ viel zu tun, so dass ich meine Freizeit halt auch gerne mal außerhalb von Sport gestalte.
Dann machen wir jetzt einfach nochmal Werbung für das Spiel. Alle ins Stadion.
Unbedingt.
FCM gegen den großen HSV.
Und nochmal fette Props an Chantal Schmidt, der seit Verzieher im letzten Spiel.
Wahnsinn.
War es wirklich brutal.
Ah, den habe ich gesehen auf Instagram, glaube ich.
Den hättest du wahrscheinlich auch nicht erhalten, oder? Der war nicht halt.
Ich glaube, der war einfach mega. Also der war wirklich, den Props schließe ich mich an.
Der war wirklich einfach random. Der stimmt nicht mal irgendwie ansatzweise, dass man den so nimmt, ja.
Das war so ein bisschen CR7-Gedächtnisfalls hier, ne?
Ja, bei Juventus.
Ja. War geil.
Ja.
Chantal hat geilere Tattoos als CR7.
Ich glaube, jeder.
Soll ich draufhauen?
Ich würde sagen, der hat gar keine.
Glaube ich auch nicht. Wahrscheinlich ist der so Körpercoach. Ich glaube, der hat auch keine Tattoos. Glaube ich auch.
Hat er welche? Weiß ich nicht. Müsste ich jetzt, also keine Ahnung. Das ist so eine Frage für Wer wird Millionär? Wie viele Tattoos hat Cristiano
Ronaldo? Musik und diesen ganzen Kram müssen wir mal in irgendeiner anderen Show nochmal sprechen. Weil da wäre Danny jetzt, da wäre er richtig raus.
Also noch mehr echt? Als den.
Warum, was hörst du denn für Musik?
Ich habe von Musik wirklich gar keine. Ich habe höchstens eine schöne Stimme, glaube ich. Ich könnte auch ein bisschen singen. Aber ich habe keine Ahnung von Musik.
Danny kommt manchmal hier rein. Das ist jetzt wirklich sehr privat, also ich hoffe, dass alle anderen schon abgeschaltet haben, aber Danny kommt manchmal hier rein und macht und dann sagt er, na Stefan, mit dem Computer, ich könnte doch auch ein Popstar sein.
Autotune-Regel, sagst du?
Ja, klar.
Ja, okay.
Sing mal, do you believe?
Musste machen.
Musste machen.
Musste machen.
Musste machen.
Musst du machen.
Musst du machen.
Musste machen. Der Amateurfußball-Podcast des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt. Vorgelegt von der Avento Intensivpflege.